ARD.
Wenn Frühblüher mit Farben prahlen, sich neue Blätter und Knospen an Büschen zeigen, ist klar, der Frühling hat das Zepter übernommen. Ausgerechnet dann werden wir manchmal müde. Dabei sollte der Winterschlaf doch vorbei sein und Frühlingsgefühle uns einen Kick geben. Was ist dran an diesen ganzen Klischees? Welche Rolle spielen die Hormone in unserem körperlichen Frühlingskarussell? Und wie verkraften wir den Mini-Jetlag, den uns die Zeitumstellung beschert?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und spüre den Frühling meist zuerst in der Nase. Pollenallergie. Doch das ist nicht die einzige körperliche Reaktion, die uns zeigt. Winter AD. Ob die Schmetterlinge im Bauch früher da sind als die in der Natur? Es kommt sicher auf die Umstände an. Klar ist, dass wir aktiver werden. Die Motivation dazu kann der Garten sein, der Stunden und Tage frisst. Vielleicht ist es auch die Bikini-Figur, denn je früher man anfängt, desto realistischer ist sie vielleicht. Die Ernährung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Doch noch immer halten sich Diätmythen. Darüber sprechen wir ebenso wie über das Gefühlskarussell in uns. Spannend ist, wie unsere innere Uhr funktioniert und wie man sie exakt messen kann. Dazu forscht seit Jahren die aus Portugal stammende Wissenschaftlerin Angela Relogio. Mit ihr habe ich auch darüber gesprochen, was das für die Krebstherapie bedeutet. Zum Frühling gehört leider noch immer die Uhrumstellung auf die Sommerzeit. Und auch wenn wir nicht zum x-ten Mal über die Probleme der EU-Länder reden wollen, einen vor Jahren gefassten Beschluss endlich umzusetzen, ein Aspekt des Themas überrascht dann doch. Die Ukraine hatte per Gesetz geregelt, ab diesem Frühjahr bei der Normalzeit zu bleiben. Und nun stellt sie die Uhren doch wieder um. Darüber habe ich mit Florian Kellermann, unserem ARD-Korrespondenten in Kiew, gesprochen. Die Interviews, die gibt's wie immer nach der Talkrunde. Und die startet jetzt. Ja, Sie hören das Sachsenradio mit Dienstags direkt. Unser Thema heute die innere Uhr, Frühling und auch die Zeitumstellung. Ich stelle Ihnen meine beiden Gäste heute vor, beides Frauen. Das ist zum einen Dr. Yael Adler. Sie ist Dermatologin, Ernährungsmedizinerin und Bestsellerautorin und ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und Susanne Ratzer, Rehabilitationspsychologin, Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie aus Dresden. Und dort im Studio ist sie auch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und ich bin im Leipziger Studio, in dem Fall heute mal alleine. Aber allein unter zwei Frauen ist ja auch gar nicht schlecht bei dem Thema. Ich kann dann immer so ein bisschen diese, verstehe ich als Mann gar nicht, Rolle einnehmen. Und sie erklären mir dann die Welt. Das passt doch ganz gut. Wir haben uns dieses Thema rausgesucht, weil natürlich wieder mal die Zeitumstellung vor uns liegt. Viele sagen ja, brauchen wir das wirklich? Manche finden es toll, also es ist ganz individuell. Die Politik hat sich da immer noch nicht so richtig entschließen können, was sie daraus am Ende macht, obwohl es ja eigentlich Entschließungen gibt. Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein, sondern die körperlichen Reaktionen von sowas. Aber eben der Frühling an sich hat ja noch mehr zu bieten. Wir kommen aus dem Winterschlaf, sind noch ein bisschen frühjahrsmüde und dann soll es ja auch noch diese Frühlingsgefühle geben. Wo finden Sie sich gerade so persönlich, Frau Dr. Adler?
Also ich befinde mich in Frühlingsgefühlen, heute Abend ganz besonders. Und ich finde irgendwie das sehr schön, dass die Sonne rauskommt und die Tage länger hell sind. Aber ich habe auch im Winter oft gute Laune. Ich bin da nicht so fühlig.
Okay, da können wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen, inwiefern Wetterfühligkeit nur so ein Wort ist oder ob man das in irgendwas festmachen kann tatsächlich. Ich frage aber mal Frau Ratze, wie ist es bei Ihnen? Noch so eher im Winterschlaf oder auch schon ganz frühlingsfrisch und unterwegs und voller Power?
Ich würde sagen, eine bunte Mischung. Also ich bin auch, wie Frau Adler jetzt gesagt hat, jemand, der sich im Winter es gut gemütlich machen kann. Aber ja, ich bin so in einem Zwischenstadium von manchmal müde, aber ich merke, wie ich auch jeden Sonnenstrahl so richtig aufsauge und irgendwie auch ganz anders ja, durch die Welt gehe, so ein bisschen, würde ich sagen.
Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen ins Thema eingelesen. Also jetzt habe ich ganz vergessen, in mich mal hineinzuhorchen. Aber dadurch, dass ich vor der Stadt lebe, dass da der Garten natürlich sein Recht hat und dass dann plötzlich die Nachbarn auch wieder herauskommen, merke ich also, dass der Frühling doch so eine besondere, ja, so ein besonderes Gefühl von auch sozialem Miteinander wieder für mich hat. Was nicht bedeutet, dass man im Winter total auf sich gestellt ist. Aber es wird, je mehr Sonnenschein ist, je mehr schönes Wetter ist, ja doch auch eben mehr so wieder dieses Gemeinschaftsgefühl gelebt. Und ich glaube, das macht ja mit der Gesundheit auch was, oder?
Also ist es vollkommen so, dass gute menschliche Kontakte eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme auch für eine gesunde Langlebigkeit, also für eine Präventionsmaßnahme im Hinblick auf Krankheiten sind, aber es sorgt für eine gesunde Langlebigkeit. Das baut nämlich Stress ab und es macht glücklich. Und wenn man Freunde hat oder Partnerin, Partner, dann lebt man länger.
Okay, was sagt die Psychologin dazu?
Ja, dass jeder Mensch ja ein Bedürfnis hat, jemand nahe zu sein oder sich ja insgesamt zugehörig zu fühlen. Und das verändert sich im Winter vielleicht ein bisschen, je nachdem, wie man lebt, welche Bedingungen man hat gerade. Aber im Frühling lockt es einfach mehr Menschen raus, wird wärmer. Die Sonne zieht einen förmlich raus, finde ich. Und irgendwie, man trifft dadurch, dass man sich anders oder öfter auch draußen bewegt, kommt man anders nochmal in Kontakt. Also es befindet mehr auf der Straße statt und fällt mir auf, ne? Man begegnet sich anders und man lächelt sich vielleicht mal zu oder sagt eher guten Morgen oder guten Tag. Und da entsteht schon so ein Gefühl von, ich bin hier mit anderen im Kontakt. Und das ist ja ein Grundbedürfnis, was dann auch nochmal anders vielleicht wieder gespürt wird.
Ja, und dass der Frühling da für uns so ein insgesamt positives Gefühl hatte. Ich habe mal recherchiert und gesagt, ist das eigentlich schon immer so? Klar, die Dichter, ne? Frühling wird ja ganz oft in Gedichten oder in Liedern besungen. Muss also immer schon wahrscheinlich so ein Honigtopf-Jahreszeit gewesen sein, wo man sagt, da will ich hin. Auf der anderen Seite, das hat mich erstaunt, ja, aber wenn man es dann nochmal überlegt, ist es so, war das eigentlich eine ziemlich ungesunde Zeit? Ich weiß nicht, Frau Adler, Sie kümmern sich um sehr, sehr viel Medizinisches, auch wenn Sie Dermatologin und Ernährungsmedizinerin hauptsächlich sind. Aber ist Ihnen das mal irgendwann untergekommen, dass frühere Generationen so 200, 300 Jahre zurück im Frühjahr eigentlich immer die schlechtesten Voraussetzungen hatten, weil der Winter hat gezehrt und die Ernte war noch nicht da und im Frühling waren die Speicher leer und dann war das eigentlich eine Zeit auch hoher Sterblichkeit?
Also es ist Tatsache so, dass, wenn wir auch keine Antibiotika hatten, gibt es Infektionskrankheiten, wo doch Menschen auch dem zum Opfer gefallen sind. Aber andererseits ist der Mangel auch nicht so schlimm. So ein Körper kann das schon auch überstehen. Und dass es auch mal Phasen gibt, wo man nicht so viel zu essen hat, wissen wir heute, ist auch mit einer Langlebigkeit und mehr Gesundheit verbunden. Weil in Hungerphasen der Körper eben nicht mehr immer mit Wachstum beschäftigt ist, sondern mit Wartung. Der hat also Zeit, kaputten Zellmüll wegzuräumen, die zelluläre Müllabfuhr anspringen zu lassen und kaputte Eiweiße zu recyceln und dem Körper wieder zur Verfügung zu stellen. Also man weiß aus dieser Forschung, dass das nicht nur negative Effekte hat und dass der Körper auch Reize braucht. Tatsache ist, wir haben im Winter auch heute noch Dunkelheit und wir haben im Winter auch heute noch Menschen, die kein Vitamin D tanken, weil sie eben in der Dunkelheit sind. Es gibt natürlich den Trick, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber Tatsache ist, diese Speicher sind wirklich dann sonst leer über den Winter und dann hat man im Winter zum einen so ein bisschen depressive Störungen, ne? Das wird die Psychologin vielleicht auch bestätigen und so Müdigkeit. Und das liegt aber nicht nur am Vitamin-D-Mangel, sondern auch an dieser Dunkelheit. Wir haben ja nachts, wenn wir schlafen gehen, eine Ausschüttung des Dunkelheitshormons Melatonin. Und es hilft uns beim Schlafen und ist auch wichtig für unsere Gene und ist ein Antioxidant, das ist eigentlich super, aber tags soll das dann bitte schön mal verschwinden und durch das Sonnenlicht abgebaut werden. Aber wenn das im dunklen Winter nicht geschieht, dann fühlt man sich quasi tags so ein bisschen, als wäre es noch Nacht. Und jetzt, wo es hell wird, da stoßen wir dann das Glückshormon, das Wonnehormon Serotonin aus. Wir wissen auch aus der Tierforschung, dass wir Frühlingsgefühle und Paarungswilligkeit bekommen. Und das ist eben auch mit dem Abfallen des Melatoninspiegels und den mehr Sonnenstunden am Tag verknüpft. Und das ist damals wie heute, aber eben der heutige Trick ist, den ich auch den Patienten empfehle und natürlich auch selber praktiziere, schon den Winter hindurch zumindest Vitamin D zu nehmen und tagsüber, wenn es geht, rauszugehen bei den wenigen Lichtstunden, die man hat, um zumindest so ein bisschen Melatonin abzubauen.
Wunderbar. Wir sind ja in der ersten Gesprächsrunde und haben jetzt das, was man dann in den Medien immer sagt, Teasing. Also so, sprich, ich habe schon mal auf alles, was heute kommt, ein bisschen hinweisen können. Also ganz, ganz viele Stichworte, auf die ich bestimmt noch mal ein bisschen genauer eingehen will. Vitamin D und dann Melatonin und Serotonin wird eine Rolle spielen. Licht, wie wichtig das ist. Und auch dieses Prinzip, dass vielleicht depressive Störungen unter Umständen, weiß ich nicht, werden wir dann besprechen, auch so ein bisschen jahreszeitabhängig sein könnten oder da unterstützt werden, finde ich gut. Dass wir da schon mal so im Ansatz drüber gesprochen haben und das vertiefen werden. Frau Adler, Sie haben ja gerade ein Buch vorgelegt, vor 3 Wochen ist es erschienen, Genial ernährt. Wenn ich jetzt sage, damals in der Historie hat man Mangel, was hätten Sie dann ein anderes Buch damals schreiben müssen? Also wenn Sie vor 300 Jahren eine Chronistin gewesen wären, wie hätte Ihr Genial ernährt Buch dann ausgesehen?
Ach, da hätte ich da so empfohlen, regional und saisonal zu essen, Kohlgemüse und die schrumpeligen Äpfel aus dem Keller und die Kartoffeln nicht vergessen, weil die sind auch ganz schön gut. Und wahrscheinlich würde man auch damals Fleisch noch nicht so verpönen wie heute. Heute würde man sagen, bitte Fleisch weniger, aber dort würde man sagen, hol dir ein bisschen Energie aus dem aus dem Steak. Mein Opa, der war Metzger und der hat dann immer gesagt, komm, wir kehren den Hof auf und machen Wurst. Heute sind ja noch andere Schadstoffe in der Wurst drin, Nitritpökel, Salz und Nitrosamine. Also heute würde man auf jeden Fall die Wurst wegstreichen. Und damals hat man das vielleicht dann doch noch eher als Energiequelle gut gefunden.
Mhm. Also das Buch wäre wahrscheinlich dann keine gut 400 Seiten stark gewesen, weil es gab halt einfach nicht so viel und auch noch nicht so viele Forschungen wahrscheinlich. Sie haben noch was Schönes angesprochen, was mich auch interessiert hat, nämlich so Omas, das Wissen der Großeltern im Prinzip. Sie sagten ja jetzt gerade der Großvater. Ist es so, dass Sie bei den Dingen, die Sie da in Genial ernährt zusammengefunden haben, auch so eine Ambivalenz spüren zwischen Dingen, die sind ganz neu und ganz frisch geforscht und wusste bisher keiner und ja, das ist schon Jahrhunderte altes Wissen? Also ist das so, dass da beides einfließt?
Ah, voll. Also die Wissenschaft ist heute in der Lage zu erklären, warum die Volksmedizin und die traditionelle geschichtliche Medizin eine Berechtigung hat. An ganz vielen Stellen, wie zum Beispiel Omas Knochenbrühe, also jetzt nicht die gekochte Oma, sondern das Rezept von der Oma mit den ausgekochten Rinderknochen und ein bisschen frischer Petersilie fürs Vitamin C. Da haben wir nämlich drin Kollagen und Hyaluronsäure und wenn wir das mit kombinieren mit Vitamin C aus der Petersilie und dem Chlorophyll, dann haben wir einen ganz tollen Kollagenaufbau und das ist natürlich wichtig für Knochen, für Haut, fürs Bindegewebe und an allen Ecken und Enden im Körper. Und natürlich kann man heute modern Kollagenpulver kaufen, aber auf diese Art hat man es natürlich auch gehabt. Oder zum Beispiel der Schönheitsschlaf, wie relevant der ist, weiß man heute. Ne? Das Mikrobiom regeneriert sich und dann kann es sich gesund formen und den Körper mit guten Chemikalien versorgen. Oder auch, dass Buttermilch schön macht. Heute weiß man, ein tolles Fermentationsprodukt mit Milchsäurebakterien, wenn es jetzt nicht tot pasteurisiert ist und erhitzt ist danach. Also genau diese, jetzt eine ganz berechtigte Frage, genau die Volksmedizin ist heute ein großes Thema. Und wir verstehen heute viel besser, warum manche Dinge schon immer gut waren. Und bei Erkältungen ist es zum Beispiel die Hühnersuppe.
Ja, und jetzt wissen wir auch, warum Oma und Opa auf den Fotos eigentlich immer noch so gutes Aussehen hatten im Gesicht, ne? Weil Opa hat geschlafen und die Oma hat die Hühnerbrühe aufgegessen, dann den Rest. Wahrscheinlich. Dadurch kann es passiert sein. Eine Frage hätte ich noch, was das Buch angeht, weil wir es jetzt gerade einmal angesprochen haben und ich sagte ja über 400 Seiten. Also erstens, was ist so eine Motivation? Sie haben ja schon mehrere Bestseller vorgelegt, dass Sie neben Ihrer Praxis, Sie arbeiten ja auch in der Praxis, die Zeit und sind viel in den Medien, die Zeit dafür nutzen, dass Sie sagen, ich will das jetzt alles auch auf Papier bringen. Also was ist Ihnen da so wichtig? Weil Bücher gibt es ja doch schon einige zu verschiedenen Themen, die Sie
ja,
auch besprechen.
Ja, aber es wurde ja alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Ich denke immer, ich kann auch noch mal was hinzufügen, nämlich aus meiner Sprechstunde und das vereinen mit der neuen Wissenschaft, weil da tut sich ja schon sehr viel in der Medizin, ständig kommen neue Erkenntnisse. Und beim Thema Ernährung jetzt gerade habe ich einfach gesehen, wie viel Unwissen noch da ist, wie viel Bedürfnis, wie wichtig das Thema Menschen ist. Und ich will aufhören, dass Menschen versuchen, Perfektion zu erreichen und sich dauernd unter Druck und Stress setzen, sondern dass es mir um Balance geht und um Spaß und um Lust. Und wenn man nämlich sich gut um sich kümmert und dabei auch mal sich was Gutes gönnt, und das macht ja auch Freude, und man sorgt dann eben für bunte Pflanzenfarben, dann hat man mehr Lebensqualität. Und man kann auch gemeinsam essen und man kann den Genuss haben, Aromen zu schmecken, dass man experimentiert. Das wird dann auch nicht langweilig. Und das kann auch sehr preiswert sein. Man muss eben gar nicht so teure und auch nicht Fertigprodukte kaufen. Und dafür ein Verständnis zu kreieren, mir war es wichtig, für Wissen zu sorgen, weil wenn Menschen viel wissen über, wie ihr Körper funktioniert, wie er verdaut, welche Lebensmittel gut sind, dann kann er ganz automatisch eben klüger essen, die richtigen Entscheidungen treffen, mehr gesunde Rhythmen implementieren und dann sorgt man gleichzeitig für mehr Entspannung und Genuss und das ist am Ende für die Lebensqualität und die Langlebigkeit die gesunde eigentlich der Schlüssel zum Glück. Die Bücher davor, die sich über Haut- und Körpertabus und Langlebigkeit gekümmert haben oder auch um Kommunikation, da kam immer wieder das Thema Ernährung vor und das musste jetzt einfach mal systematisch betrachtet werden, dass man auch versteht, wie unser Körper arbeitet, nämlich wie eine ganz faszinierende Fabrik.
Ja, und das Buch ist aber kein für diejenigen, die jetzt sagen, oh, das ist bestimmt interessant, da sind tolle Rezepte drin. Es ist also jetzt in dem Fall mal kein Rezeptbuch, wo davor so ein bisschen Wissen zusammengekehrt wurde, sondern schon vertiefend, dass man hinterher nach dem Lesen auch viele Dinge viel besser versteht. Und auf der anderen Seite aber dann auch noch so ein Glossar, wo man dann wirklich nochmal nachschlagen kann, was war das jetzt, wofür war dieses Mittel gut oder diese Ingredienz. Das in der Hinsicht ist es ein gutes Buch, was man ins Regal stellen kann, um immer wieder nachzulesen, oder?
Ja, man kann es systematisch lesen, man lernt zum Beispiel aber auch zum ersten Mal vielleicht, was sind eigentlich genau Proteine, wofür brauchen wir diese faszinierenden einzelnen Aminosäuren in unserem Körper und wie viel sollte ich eigentlich davon essen, da gibt es nämlich doch jetzt klare Entspannung oder Kohlenhydrate. Ne? Viele haben immer Angst, sie müssen Low Carb essen. Nein, es geht nur darum, dass man nicht so viel freien Zucker zu sich nimmt. Aber wir brauchen die Kohlenhydrate für Energie. Und Fett darf es auch mehr sein, 35%. Und das ist viel mehr als früher, weil man einfach dann glücklicher wird, satter wird, fettlösliche Vitamine aufnimmt. Und dann gibt es besonders diese antientzündlichen Omega-3-Fettsäuren. Und wenn man also eine richtige Fett-, Kohlenhydrat- und Proteinauswahl hat und auch versteht, warum wir damit gut durchs Leben kommen, dann müssen wir gar nicht mehr so verspannt gucken, wie viel Kalorien nehme ich zu mir und wie ist der Energiebedarf. Aber dafür ein Verständnis zu haben, ist eine tolle Sache. Und es gibt für jeden, der jetzt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal kompliziert findet, immer eine einfache Zusammenfassung, sodass man entweder systematisch oder sprunghaft lesen kann. Und für mich war das Faszinierendste in dem Ganzen, dass ich die Funktion der intelligenten Zucker entdeckt habe. Das sind nämlich Alternativen zu diesem ollen Haushaltszucker und der billigen Fructose, die zum Süßen verwendet wird, wo man plötzlich weiß, oh, mit dieser Süßart, nämlich mit Tagatose, kann ich meine Darmflora pflegen oder mit der Galaktose meine Gehirnzellen.
Und wo finde ich die?
Das sind tatsächlich existente Zucker, die ursprünglich aus der Muttermilch stammen und jetzt durch Fermentation aus Maisstärke hergestellt werden. Die kann man in Pulverform finden, die ist aber auch hier und da in Schokolade eingearbeitet, schon in einer ersten Limonade in den USA. Und wenn jetzt alle auf diese Zucker umstellen würden, dann würden wir nicht mehr so eine Diabetespandemie haben, weil nämlich nicht nur Zahnpflege läuft, sondern auch der Langzeitblutzucker abgesenkt wird und die Freisetzung von Zucker aus den Lebensmitteln, aus der Mahlzeit ebenfalls reduziert und verlangsamt wird. Und leider ist er eben aber teurer, ne? Und deswegen ist die Industrie da natürlich nicht interessiert. Wer aber, wir müssen ja nicht so viel süßen, aber wenn, dann vielleicht, dann mal damit. Und ich benutze übrigens auch zum Süßen, wir wollen ja eine milde Süße, wenn überhaupt, die Aminosäure Glycin sehr gerne. Die schmeckt nämlich süß, die ist aber auch gut für die kognitiven Funktionen, für den Schlaf und fürs straffe Kollagen.
Wenn wir über dieses Prinzip Ernährung geredet haben, eben mit Frau Dr. Adler, und sie hat da diesen einen Satz gesagt, es geht nicht mehr um Perfektion, sondern es geht um eine gute Mischung, dann bin ich ganz schnell bei der Psychologin, bei Frau Ratzer. Inwiefern spielt denn sowas, ich will alles hundertprozentig richtig machen, auch bei der Ernährung, vielleicht auch mal so im Praxisalltag eine Rolle, dass Sie da Menschen vielleicht auch sagen müssen, mach's mal ein bisschen, versuch's mal ein bisschen entspannter anzugehen. Spielt das eine Rolle?
Ja, wenn das einen sehr großen Stellenwert in dem ganzen Leben einnimmt, ne? Also wenn so stark Essen fixiert wird auf, ja, alle Gedanken sich nur noch ums Essen drehen, ne? Wie kann man bestmöglich zum Beispiel abnehmen oder wie kann man bestmöglich das Essen auch strukturieren, ne? Also manche sind sehr kontrolliert. Also das ist ein gesundes Essverhalten bedeutet ja auch ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper. Mhm. Wie streng ist man mit sich, wenn man auch mal abweicht von den üblichen Vorhaben? Welche Gefühle löst das auch aus? Ne? Also wenn man doch mal abends oder am Nachmittag ein Stück Kuchen isst oder wie hart ist man dann mit sich? Oder kann man auch mal ausweichen und trotzdem einen gesunden Lebensstil mit der Ernährung weiterleben?
Ja.
Also ja, das ist definitiv Thema. Oder auch welchen Sinn macht Ernährung für einen selber? Ja, ist das was, was man irgendwie muss, weil man irgendwann mal Hunger bekommt? Oder ist das was, was wirklich etwas ist, wo man sich auch mit identifiziert? Ne? Wo man auch selber merkt, da kann ich gut für mich sorgen. Das ist Selbstfürsorge.
Ja.
Und je nachdem. Also ich finde es wichtig, dass eine gewisse Struktur auch da ist in den Essensabläufen, aber auch nicht zu starr.
Ja. Also das schon ein bisschen zelebrieren, aber eben nicht übertreiben.
Ja.
Jetzt plaudere ich mal so aus dem Privaten, in dem Bekanntenkreis haben wir jemanden, da ist dann ganz, ganz oft beim Essen schnell das Thema, und wir müssen ja immer aufpassen, dass man nicht zu viel, und also man macht nicht gleich eine Diskussion und Kalorien zählen, aber doch zumindest merkt man plötzlich immer, dass da so ein gewisses, wir gönnen uns hier was, was eigentlich nicht gut ist für uns, und jetzt reden wir mal drüber, dass wir in anderen Momenten das anders machen. Und da habe ich immer das Gefühl, jetzt versaue ich mir gerade den Genuss, und das könnte unter Umständen psychosomatisch dann vielleicht auch wieder dazu führen, dass also die Kalorien, die ich jetzt hier zunehme, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, tatsächlich nicht so gut sind. Gibt es dafür in irgendeiner Art und Weise eine Evidenz, oder ist das dann wieder eingebildet?
Also ich finde, Genießen ist wichtig. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Also in so einer Runde sprechen auch, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Ne? Sollte man vielleicht doch ein bisschen Genügsamer sein. Genügsamer sein vielleicht auch, ne? Ja. Die 80%-Regel, ne? Nicht 100% essen oder, also ne, das ist vom Völlegefühl her, genau, sollte man ausgewogen essen. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich finde, das ist wichtig, dass für sich jeder selber eine Art und Weise findet und auch darüber spricht natürlich, ne? Sich andere Gedanken auch abholt, aber für sich einen guten Weg findet und da kann Beratung, ob es nun Ernährungsberatung oder psychologische Beratung oder selber ein Austausch im Freundeskreis, dass man einen guten Weg, also dass man sich wohlfühlt mit Essen, findet.
Das, okay.
Ja. Viel schlimmer finde ich ist ja eigentlich auch, was auf Social Media passiert. Mhm. Ich habe sehr viele junge Patientinnen, besonders aber auch schon Männer, die versuchen die ganze Zeit ihren Körper zu optimieren und sind tatsächlich sehr verkrampft, teilweise depressiv, weil sie immer diese Vorbilder auf Social Media sehen, die What I Eat in a Day, ja, die da ihre Schüssel mit ganz gesunden Lebensmitteln morgens, mittags und abends herstellen. Ich weiß gar nicht, wann haben die Familie, wann müssen die arbeiten, wo gehen die überhaupt einkaufen? Und dass sie damit natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr unter Druck setzen. Und das, glaube ich, ist sehr schwierig. Trotzdem ist man gespalten, weil doch natürlich weltweit immer jetzt, ne, wenn man die Statistiken anguckt, die 74% der Todesfälle gehen schon auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Krebs und Diabetes zurück. Und auch 42% der Erwachsenen sind übergewichtig. Und man kann durch einen Lebensstil ganz viel schaffen. Aber ich finde, da kann man auch einen guten Kompromiss machen, wenn man eben weiß, man isst regelmäßig gut und gesund und führt sich das zu, was der Körper braucht. Natürlich kann der dann auch mal ein ganz krasses Dessert verkraften. Aber es ist eben nicht jeden Tag nötig. Also man kann ja Mengen einhalten, man kann eine Balance auch bei Mengen und bei Qualität finden.
Und es ist halt wirklich auch wichtig zu schauen, was weswegen esse ich gerade? Ja, ist das, oder weswegen esse ich gerade nicht? Also was sind die Beweggründe dahinter? Ne? Muss ich das jetzt vielleicht machen oder ist es was, was mich gerade beruhigt oder irgendwo ja, vielleicht ablenkt von Dingen oder esse ich gerade nicht, weil ich eine bestimmte Kontrolle dadurch empfinde, die ich vielleicht sonst ja, weniger empfinde. Ne? Also inwieweit ist es wirklich ein was Gesundes, was ich gerade tue?
Ja. Wichtig ist ja beim Essen auch, dass man wirklich auf den Genussmodus setzt. Mhm. Also, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich in Ruhe hinsetzt, vielleicht in Gesellschaft, dass man langsam isst und kaut und bewusst mal hinschmeckt und auch diesen Crunch wirklich hört. Also nicht beim Fernsehen oder beim Handy gucken. Das macht ja das Essen zu einem sinnlichen Erlebnis. Man wird übrigens dann auch schneller satter. Und man kann ja auch mit gesunden Lebensmitteln ganz tolle sündige Genüsse schaffen. Also viele essen, wenn die einen Süßhunger haben, hat mir gerade heute eine Patientin erzählt, die gut abgenommen hat, dann einfach Walnuss mit Mandel. Und das ist natürlich ein toller, gesunder Snack und schmeckt mindestens so gut wie so ein Schokoriegel, wenn nicht noch besser.
Ja, und dieses, was Sie gerade sagen, dieses Crunchen, also dass man auch noch einen weiteren Sinn mit dazu holt und dass man merkt, dieses Kauen und das alles spielt noch mit eine Rolle, das macht ja dann auch wiederum nochmal was damit, dass man auf der einen Seite psychisch sich besser darauf einstellt und auf der anderen Seite, das war ja meine Eingangsfrage, ist dann in irgendeiner Weise unser Körper sozusagen, wenn Essen Spaß macht und wenn man es positiv macht, ist das dann günstiger, als wenn man eben das, wie Sie sagten, nebenbei reinschaufeln, nur damit halt was im Magen ist? Wahrscheinlich dann indirekt schon, ne?
Schon, würde ich schon sagen, weil wenn man wirklich achtsam in Ruhe isst, ne, es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder Bücher auch, die das empfehlen, darüber nachzudenken in dem Moment, was man isst, woher das kommt, welche Wege daran beteiligt sind, unsere ganze Welt in dem Sinne, also Regen, die Sonne, Erde, Luft, alle daran beteiligt sind, dass das, was ich auf dem Tisch habe, auf dem Tisch ist und man sich dem wirklich ruhig widmet. Ohne das Handy, ohne das Radio, ohne das Fernsehen. Oder dann in Gesellschaft, also in Gemeinschaft. Das hat eine ganz andere Wahrnehmung von dem auch, also hilft zu einer besseren Körperwahrnehmung auch tatsächlich. Ja. Und gibt noch eine gewisse Ruhe in den Alltag. Also es ist eine Entspannung auch, ne? Also,
Sie haben ein schönes Wort eben gesagt, nämlich das Achtsam. Ich hatte vorhin mir bei Frau Adler dann notiert, also nicht auf Perfektion gehen, und dann ist eben achtsam sozusagen dieser gute Gegenpol, den man, glaube ich, über alles so ein bisschen setzen kann. Ich hatte mir Fitnesssucht im Gegensatz zu Body Positivity gesetzt. Frau Adler, wenn Sie als Hautärztin ja unterwegs sind, dann ist erstmal gut, dass Sie nicht gleich in die Schönheitschirurgie gewechselt sind, wie das viele Hautärzte gemacht haben. Aber dann ein bisschen spielt das ja wahrscheinlich dann manchmal auch mit hinein, ne? Dass Menschen sagen, jetzt fange ich an, die ersten Alterserscheinungen irgendwo zu sehen. Und dann sind ja Dinge, die vielleicht dann wieder mit Frau Ratze einhergehen, so unter dem Motto, nimm dich an, erstmal ein besserer Rat, als zu sagen, warte, ich habe einen Skalpell oder einen Kollegen gleich, der das super benutzt, oder?
Also ich bin als Hautärztin zwar sehr ernährungsmedizinisch und auch krebspräventiv und allergiebehandelnd unterwegs, aber ich habe sehr viel auch mit dem Schönheitsthema zu tun. Wir sind auch Oberflächenmediziner. Und wenn Leute nicht immer mit Hautkrankheiten kommen, kommen sie tatsächlich auch mit Fragen rund ums Alter, mit Sonnenflecken, mit erweiterten Äderchen, mit Falten. Aber ich bin da nicht jemand, der sagt, man muss in Würde altern und man soll nichts tun und die grauen Haare nicht färben. Das kann jeder machen, wie er will, wie er sich fühlt. Es gibt Menschen, die sind wirklich, die haben so eine Störung ihrer Körperwahrnehmung. Die sehen gut aus, aber sie leiden immer, weil sie glauben, sie sind hässlich. Diese Dysmorphophobie. Und das ist tatsächlich ein psychiatrisches Krankheitsbild. Und die Kunst ist es herauszufinden, kann ich dem Menschen mit Botox oder Laser wirklich helfen? Oder steckt da was ganz anderes dahinter? Muss ich diesen Patienten doch eher erstmal zum Psychologen schicken? Dafür gibt es ja eine Anamnese. Und dafür lernt man sich kennen. Das ist ja eine Patientenarzt- oder Arzt-Patienten-Beziehung. Meistens gelingt es, aber manchmal macht man auch einen Fehler und dann merkt man, okay, man hat vielleicht einen Patienten sogar weggeschickt und dann ist er aber eben zu anderen Ärzten gegangen, die das dann alles gemacht haben, weil sich da natürlich auch viel Geld mit verdienen lässt. Aber ich denke, ich bin die Letzte, die da Leuten da Vorschriften macht. Also jeder darf das handhaben, wie er will, aber ich gebe Ihnen völlig recht, dieser Wahn, nur weil man etwas machen kann, auch alles zu machen, also ne, es sind alle Möglichkeiten von Brüsten über Liftings, über alles kann man heute kaufen. Aber nur weil es das gibt, das immer auch machen zu müssen, tut mir sehr leid. Und ich finde auch diese narzisstische sozusagen Hinwendung zu sich selbst und seinem Äußeren sehr schwierig, weil es gäbe sehr viele wichtige gesellschaftliche Themen, die wir alle anpacken sollten. Und dann ist sozusagen, sich ständig nur um sein Äußeres zu kümmern, das ist dann auch, finde ich, in keiner Relation stehend. Und bedauere ich auch sehr und befeuere das nicht. Aber ich habe schon auch Spaß an der Beautification, wie man das heute nennt.
Ja, Sie hatten vorhin auch schon sowas gesagt, dieses ich bin okay, du bist okay. Oder eben haben Sie auch gesagt, jeder soll das so machen, wie er will, dass man das erstmal als Grundlage sieht und dann eben sagt, so und jetzt entscheide du. Frau Ratzer, das, was Frau Adler gerade angesprochen hat, ist das Ihnen auch schon begegnet in der therapeutischen Praxis? Also das jetzt mal übertrieben gesagt, jemand kam, mein schöner Chirurg will mich nicht mehr operieren, jetzt sagen Sie mal was.
Also so konkret ist das ein Thema? Nicht. So konkret nicht. Aber ich habe definitiv Menschen aktuell auch in der Praxis, die ja eine große Schwierigkeit haben mit ihrem eigenen Körpergefühl, mit ihrem Aussehen. Definitiv. Und da unterschiedliche Wege suchen, wo ich halt ja, auch begleite und auch eine gewisse Verantwortung habe, da auch zu sensibilisieren, dass es keine chronischen schädlichen Verhaltensweisen werden. Hm. Ja, also dieses ständig verschiedene Sachen vielleicht zu verändern, natürlich, ne, jeder kann tun und lassen, ne, mit seinem Körper, was er möchte, aber wenn jemand in Behandlung sich schon begibt, finde ich es wichtig, dass man auch immer ein bisschen sensibilisiert und darauf aufmerksam macht, dass es ja eine gewisse schädliche Art sein kann, immer wieder so verschiedene OPs zum Beispiel zu machen, und daran eher aufklärt und so edukativ arbeitet, aber auch stärkend und halt ja am Konflikt arbeiten, was dazu führt, dass genau solche Maßnahmen für einen stabilisierend wirken sollen.
Ja, edukativ würde dann heißen, ich lehre im weitesten Sinne oder gebe jetzt eben Hinweise.
Genau, richtig.
Ich habe nämlich überlegt, also Sie können natürlich aus Ihrer Praxis jetzt nicht mit Ross und Reiter um die Ecke kommen und sagen, hier, Frau Meier und Herr Schulze haben das. Aber das Prinzip ist schon spannend. Ich kann mir nur immer schwer vorstellen, außer zu sagen, hey, Sie sind doch ein gut aussehender Mensch. Machen sich keine Gedanken. Was macht man denn als Psychologin dann doch noch? Also welche Möglichkeiten hat man noch, außer zu sagen, hey, du siehst dich falsch.
Mit dem Menschen darüber sprechen, wie er sich selber sieht. Und das Gefühl, also welchen Eindruck er hat, andere Menschen einsehen. und dann gemeinsam herausarbeiten, weil es ist ja, also eine gewisse Bewusstheit herstellen, dass das etwas ist, was eine Geschichte hat und was ja was Belastendes ist. Also derjenige kommt ja deswegen in eine Praxis, weil er einen Leidensdruck hat. Ne? Und da ist schon ein gewisses Verständnis dafür da, dass das ist, was er gerade erlebt, nicht gut ist. Also jemand hat ein großes Schamgefühl gegenüber seinem Körper zum Beispiel. Und dann herauszufinden, ja, was könnten Erfahrungen gewesen sein, die dazu geführt haben, dass man sich so fühlt. Also erstmal tatsächlich explorieren, gemeinsam explorieren, gar nicht erstmal konfrontieren oder eine gegenteilige Meinung sagen, weil das wäre sowieso, wäre das erstmal abgeschmettert. Ne? Also das würde definitiv erstmal, ja, würde ich vielleicht entwertet werden oder so.
Richtig. Ne, mit der Aussage. Da fühlt sich der Patient ja auch gar nicht ernst genommen, wenn man versucht, ihm etwas auszureden, richtig. Das klappt nicht.
Ja, weil man ja selber wahrscheinlich dann auch vor allen Dingen in dessen Augen anders aussieht und sagt, na, Sie können, haben ja gut reden, Sie, richtig. Und ich bin ja ganz anders.
Man kommt dann in eine Diskussion, die ist dann auch nicht zielführend. Also wirklich erstmal annehmen und versuchen zu verstehen. Mhm. Also mit gemeinsam auf eine, ja, auf eine Reise zu gehen und aber trotzdem immer mit dem gewissen, ja, mit der Verantwortung, dass ja schädigendes Verhalten angesprochen werden muss.
Tja, und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, die wollten doch über Frühlingszeitumstellung und Frühlingsgefühl reden, jetzt sind wir plötzlich bei solchen Dingen. Ja. Es hängt schon miteinander zusammen, weil ich hatte mir so gesagt, wir sind ja auch in einer Phase, wo wir noch zwischen dem Neujahrsvorsatz und vielleicht diesem, mein Gott, da ist ja die Bikini-Figur, die bald da sein muss. Das heißt, wir sind ja eigentlich in so einer Zeit, wo man das als Dauerthema hat. Entweder ne, diese kurzen Schlaglichtartigen, wie ich nehme mir jetzt mal vor, normaler zu essen und weniger Bier zu trinken, was das hört ja dann nach Silvester relativ schnell wieder auf. Und dann merkt man es erst im Sommer, man hat es verpasst. Und deswegen, diejenigen, die sich da genau drauf konzentrieren wollen, sind natürlich gerade mitten in dieser Zeit, ne, wo man so ein bisschen ja auch aus der Historie heraus manchmal asketische Wochen und sowas hat, ne, Fastenzeiten und. Und deswegen ist das durchaus ein Thema. Und ich habe mit Angela Relogio gesprochen, unter anderem, das Interview werden wir nachher noch dann in voller Länge hören. Sie stammt aus Portugal und forscht in Hamburg an der inneren Uhr am zirkadianen Rhythmus und sie erklärt uns mal so ein bisschen, was diese innere Uhr macht.
Jede Zelle von unserem Körper hat eine Uhr. Normalerweise, die sind alle ins Gespräch miteinander, die ticken gleichzeitig. So was passiert, wenn ich reise oder wenn wir eine kleine Zeitumstellung haben. Sag mal, Sie fliegen nach New York. Ihre Gehirnuhr, die kommt sehr schnell an. Aber alle anderen, die Uhr von den Zellen, von der Leber und Herz und so weiter, die brauchen eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die sie brauchen anzukommen, das ist, was wir als Jetlag bezeichnen. So nach einer Weile ist alles wieder gut. Also für Jetlag, normalerweise sagen wir, einen Tag pro Zeitzone brauchen wir, bis wir uns wieder anpassen.
Also diese eine Uhr, die oberhalb vom dem Sehzentrum im Gehirn ist, die kriegt das sehr schnell mit, aber alle anderen hängen ein bisschen hinterher. Gesteuert wird das nicht nur, aber auch durch Hormone, sagt Angela Relogio.
Zwei Hormone, die Sie wahrscheinlich jetzt daran denken, Melatonin und Cortisol, weil sie genau gegen Phase sind. Das heißt, wir kennen Melatonin als unsere Schlafhormone, wir kennen Cortisol als unsere Stresshormone. So, Cortisol ist normalerweise hoch früh morgens. Das heißt, dass wir bereit sind für mehr komplexen Aufgaben. Also wir sind mehr wach. Dann Melatonin geht hoch abends. Damit sind wir mehr bereit zum Schlafen. Ja, und es gibt immer diese Balance zwischen diese zwei Hormonen, die wir tatsächlich sehr stark fühlen und die wir mit Licht beeinflussen können.
Tja, und das ist jetzt kein Geheimnis, man kennt es auch aus der Werbung, wer gut schlafen möchte, sollte abends helles Licht meiden, damit dieses Melatonin da richtig gut arbeiten kann und da sollte man aber konsequent sein.
Vielleicht noch kurz ein Fehler, die wir oft machen. Also es ist sehr normal, dass man im Bad ein starkes Licht auf dem Spiegel zum Beispiel hat. Und dann möchten wir Zähne putzen und dann kommt dieses ganz starke Licht um 10 Uhr abends oder sowas und schon können wir nicht gut schlafen. Weil die Licht gibt unserem Gehirn das Signal, es ist noch nicht Zeit zum Schlafen, die Melatonin soll doch nicht hochgehen, also wir fühlen uns doch nicht gut, schlafen wir nicht.
Tja, also was machen wir? Dimmer-Schalter einbauen oder zurück zum Kerzenlicht? Frau Adler, das hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen, ne? Melatonin, Serotonin war da bei Ihnen noch das zweite, das Glückshormon. Das bedeutet, da sind ja einige im Spiel und alleine durch die Hormone wird diese innere Uhr auch nicht gesteuert, sondern die funktioniert auf Zellebene. Aber das sind solche Tipps, wenn man jetzt mit dieser Zeitumstellung klarkommen will. Was fällt Ihnen noch ein?
Ja, ja, und was wir natürlich auch mit dem morgendlichen Rausknechten auslösen, ist ein Social Jetlag. Also wenn wir auch gerade bei Jugendlichen, Pubertierenden, die ja eigentlich gerne morgen schlafen wollen würden, vom Biorhythmus her um 8 Uhr in die Schule schicken, ist das eigentlich gegen deren Biorhythmus und zwar wirklich. Man darf sie also mitleiden, wenn sie morgens gequält sind. Und der Biorhythmus hängt tatsächlich bei der Zeitumstellung hinterher. Es gibt natürlich die Frühaufsteher und die Spätaufsteher, da ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, aber die Leute sind schon müder oder gereizter oder Konzentrationsmangel oder sie können nicht mehr regelmäßig aufs Klo gehen, haben wir dann Verstopfung und das ist nicht gut fürs Wohlbefinden. Was kann man also tun? Zum Beispiel 2-3 Tage vorher die Schlafenszeit leicht vorziehen, halbe Stunde bis Stunde. Und morgens dann gleich ans Licht gehen. Also man kann auch eine Tageslichtlampe benutzen. Die nutzen auch Leute mit depressiven Verstimmungen und Winterdepressionen. Oder einen Spaziergang machen und abends eben melatoninfreundliches Verhalten. Warmes Licht anmachen, kein blaues Licht. Handy weglassen, Computer mit Blaulichtfilter. Auch möglichst keine Straßenlaterne reinleuchten lassen. Und mit dem Koffein auch nachdenken. Ne? Manche Leute sind sensibel, dass man den Kaffee dann wirklich bis mittags oder frühen Nachmittag dann zu Ende getrunken hat, obwohl der sehr gesund ist. Es gibt aber sehr koffeinfühlige Menschen. Und was ein super Trick ist bei meinen Patienten, wenn die da ein Problem haben, Melatonin kann man ja auch als Nahrungsergänzungsmittel nutzen. Und man kann aus dem Ausland sogar eins bestellen, das ist pulsatil in der Freisetzung. Also genauso wie unser Körper das im Gehirn nachts machen würde. Es setzt sich also, sagen wir, über 6 Stunden in ganz kleinen Impulsen frei und hilft also nicht nur beim Einschlafen, sondern auch beim Durchschlafen, schützt die Gene und ist ein ganz wichtiger Taktgeber. Also Menschen mit schweren Störungen des Schlafs, des Einschlafens und Durchschlafens können damit arbeiten. Das ist sogar dann auch rezeptfrei. Macht man 3 oder 5 Milligramm, manche nehmen sogar mehr. Das würde ich dann einfach mit dem Arzt nochmal besprechen. Aber das ist an sich sehr gut verträglich. Und wenn man das immer zur selben Uhrzeit nimmt oder eben dann leicht nach vorne zieht, sodass man dann diese Zeitumstellung besser verkraftet, dann hat man dieses Melatonin als Taktgeber genutzt, um schneller in den Schlafrhythmus wieder reinzukommen.
Frau Ratze, ich glaube nicht, dass jemand in die Praxis kommt und sagt, guten Tag, ich habe Probleme mit der Umstellung auf Sommerzeit. Ich brauche jetzt Psychotherapie. Wahrscheinlich eher nicht so. Aber merken Sie es anderweitig in irgendeiner Art und Weise, dass Patientinnen und Patienten auf solche Umstellungen reagieren? Vielleicht, weil sie auch eine Urlaubsreise hatten und plötzlich hinterher anders sich geben, als sie das beim letzten Treffen vorher hatten?
Nee, so direkt nicht. Aber natürlich spielen unterschiedliche, ja, Jahreszeiten eine Rolle. Ne? Würde ich jetzt nicht sagen, dass es vielleicht der Winter mehr depressive Störungen hervorruft, aber es ist definitiv eine Zeit, ja, geschuldet auch durch die Dunkelheit, die hormonellen Veränderungen, aber auch, ja, je nachdem, wie man auch aufgestellt ist, ne, welches Alter man hat, wie, ob man topfit ist eigentlich und zufrieden ist im Leben oder ob man Schwierigkeiten hat, Kontakte zu pflegen oder sich einsam fühlt oder vielleicht alt ist und eine bestimmte Erkrankung hat und kaum raus kann. Das wirkt ja alles zusätzlich mit auf die Stimmung. Dann kommen noch im Winter, in so der Winterzeit, viele Festtage dazu. Und das ist, was natürlich manchmal auch, ne, aufzeigt, wo man steht im Leben, ne? Also man vielleicht die Familie, die man sich wünscht, nicht hat oder Menschen vermisst, die man vielleicht verloren hat oder Konflikte nochmal verschärft werden. Da kommen andere Themen auf den Tisch als vielleicht jetzt im Frühjahr, würde ich sagen. Obwohl im Frühjahr auch Menschen davon berichten, dass, also jetzt erinnere ich mich gerade an eine Frau auf jeden Fall, ja, die allein durch die Veränderung des Wetters sich ganz anders fühlt. Also die kamen auch in ganz andere Kleidung, dann sobald die Sonne schien, ganz andere Kleidung in die Praxis und hat auch gelächelt. Ich dachte, ach Mensch, was ist denn vorgefallen? Sie meint, ich glaube, das ist das Wetter. aber auch auf der anderen Seite Menschen wieder, die ja eine gewisse Schwierigkeit haben im Leben, Konflikte haben, nochmal mehr tatsächlich auch depressiver werden oder unzufriedener, weil sie merken, ha, viele Menschen sind glücklich draußen auf der Straße, ne? Also die da konfrontiert werden mit Dingen, die sie gar nicht so besitzen im Leben. Also es ist, würde ich nicht sagen, es ist was Einheitliches, was sich da zeigt in dem Wechsel, aber ja, es wirkt sich definitiv auf die Stimmung aus.
Es kann verstärken und es kann eben auch abschwächen, je nachdem, wie man jetzt wahrscheinlich drauf ist. Ich erinnere mich, meine Frau freut sich immer, wenn die ersten Vögel wieder Krach machen und daran zu merken ist, ah, jetzt kommt diese etwas schönere Zeit. Aber genau dieser Aspekt, den Sie zuletzt angesprochen haben, ich hatte nämlich überlegt, gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es da Evidenz dafür gibt, dass ob Depressionen im Frühjahr häufiger oder weniger häufig sind, aber wahrscheinlich kann man es gar nicht so ausmachen, sondern es ist dann individuell unterschiedlich. Und dieser Aspekt, dass Menschen kommen und sagen, alle um mich rum sind glücklich und fangen an zu tanzen und ich kann das gerade nicht, dass das dann auch noch Symptome verstärken könnte. Ne?
Ja, definitiv.
Okay.
Aber weil Sie gerade sagen, so das Zwitschern, also oder die Geräusche, ne, das ist auch was ganz Wohliges in Menschen auslöst. Ne? Also man kommt raus, es ist grün, ne? Es blühen die Blüten, es ist viel, also der Frühling lädt ein, um Hoffnung zu haben, ne? Kontakte zu pflegen oder in Kontakt zu kommen. Aber auch die Farben, so dieses Grün, diese Geräusche, die Gerüche, das alles signalisiert ja sehr viel Lebendigkeit. Und was ich auch interessant fand, dass es evolutionär tatsächlich auch so ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Hier leben wir, also hier kann ich leben, weil es eine fruchtbare Umgebung ist. Mhm. Also Menschen haben sich früher da niedergelassen, wo solche Umgebungen da waren. Ne? Also mit viel, sagen wir mal, Bäumen, ja, Wasser etc. Ne? Und der Mensch spürt das ja im Frühling, was um einen herum passiert. Und das, jeder hat ja auch das Bedürfnis, irgendwie stimuliert zu werden. Und das regt dann schon an, wo ich dann merke, die eine oder andere Person kommt freudiger zurück in die Praxis. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch.
Geben Sie das auch als Tipp, dass Sie sagen, gehen Sie mal raus in den Wald und dann,
absolut.
Dann brauchen Sie nächste Woche auch keinen Termin?
Es ist nicht das Allheilmittel, aber es ist definitiv ein wichtiger Weg, ja.
Ja. Absolut. Ist ja noch was ganz anderes Schönes, wenn jetzt die UV-Strahlung zunimmt. Ja. Da müssen wir uns natürlich auch schützen wegen Sonnenbrand und Hautkrebs und Alterung. Aber wir haben ja vorhin schon ganz kurz gesagt, dass das Wonnehormon Serotonin ja dann ansteigt. Und es gibt noch ein interessantes Hormon, ein richtiges Suchthormon, das so ein bisschen wie Opium ist. Opium fürs Volk. Also die Hautzellen, die bilden bei UV-Strahlung ein Hormon, das heißt Pro-Opium-Melanocortin. Und aus dem entsteht dann die Pigmentzellen stimulierende Hormone, also was die Bräunung von der Haut veranlasst. Aber es gibt ein Nebenprodukt bei diesem Prozess und das ist das Beta-Endorphin. Und Endorphin, wissen wir alle, ist ein Glückshormon und das macht Sucht. Das heißt, der Körper freut sich so doll über die UV-Strahlung, dass der richtig süchtig wird. Er will nämlich eigentlich, dass wir in die Sonne gehen, um Vitamin D herzustellen. Wir müssen eben nur die Balance halten. Aber das ist so interessant, was der Körper dann so an Naturheroin für uns bereitstellt, nur um Vitamin D herzustellen und so glücklich macht zu dieser Jahreszeit.
Frau Ratzer, ich würde Sie mal ganz gern fragen, weil wir ja gerade schon mal so gedanklich in der Natur waren und gesagt haben, wie gut das tut, auch der Seele gut tut und tatsächlich dann auch eigentlich schon ein Tipp von der Psychologin ist, wenn es mal so ist, dass man sowas braucht. Inwiefern spielen denn Farben auch therapeutisch eine Rolle? Jetzt ist ja im Frühling kommen ja so die ersten Frühblüher mit schönen bunten Farben. Wie helfen Farben uns generell auch, wenn wir psychologisch vielleicht sagen, das ist uns geht es gerade nicht so gut.
Also was ich eingangs schon kurz erwähnt habe, dass gerade grüne Farben, also ne, in unterschiedlichen Tönen, aber auch blau, was sehr eine beruhigende Wirkung auf den Körper, auf die Seele ausüben, weil das tatsächlich so dieses Signal gibt, hier ist Leben. Ne? Also hier können Dinge blühen, angepflanzt werden. Wasser braucht der Mensch zum Überleben. Also es gibt so ein, in Verbindung mit so einem Urinstinkt, ne? Eine gewisse Beruhigung. Hier bin ich in einer guten Umgebung. Hier bin ich als Organismus sicher, sage ich mal. Und das wird auch eingesetzt in Kliniken, dass die Farben mehr genutzt werden in den Räumlichkeiten, weil es zur zusätzlichen Verbesserung, sage ich mal, oder seelischen Genesung mit beiträgt. Und das sollte man tatsächlich auch, wenn der Winter einkehrt, häufig für sich nutzen. Also ob man nun zu Hause für sich viele Pflanzen hat oder Bilder hat, die diese Farben wiedergeben. Oder tatsächlich, soweit es geht, weiß ich nicht, zum Beispiel hier in Dresden bin ich im Winter, als ich in der Nähe vom großen Garten gearbeitet habe, häufig in den botanischen Garten gegangen. Dort gibt es ein Regenwaldhaus. Ne? Also, dass man solche Orte aufsucht, auch im Winter oder auch in den Wald geht, ne? Wenn es trotzdem nicht so grün ist. Aber trotzdem gibt es diese beruhigende Wirkung.
Also auch wenn man jemanden besuchen geht, dieses kleine Gesteck, was man jetzt gerne so macht, wo Frühblüher in so einen Topf gesperrt werden und man überreicht es, hat also doch auch eine gute Wirkung. Nicht, dass man sagt, ich habe genug im Vorgarten, ich brauche das Zeug nicht, sondern das vor Augen macht dann was mit einem.
Absolut, ja. Also man ist ja automatisch, ne? Man nimmt sich Blumen jetzt zu der Zeit mit nach Hause und stellt die sich auf den Tisch. Also man ist irgendwie mit der Natur gemeinsam, ne? Mit diesem Aufwachen, mit dieser, mit der neuen Lebendigkeit der Natur irgendwo auch verbunden, ja.
Ja, und Frau Adler, mit Genial ernährt haben Sie ja gerade ein Buch vorgelegt, wo es um die Ernährung hauptsächlich geht. Farben, habe ich mal irgendwann gelernt, helfen einem auch. Also wenn das Essen möglichst bunt ist, also da meine ich jetzt nicht die verschiedenen Schokodrops, sondern wirklich das, was die Natur uns bietet, dann kann ich auch erstmal beruhigt sein, ne?
Und natürlich hat die Natur auch wieder damit gerechnet, dass wir das toll finden, so bunt und frisch. Und wir können aus den Vollen schöpfen. Man sollte sowieso 30 verschiedene Pflanzen in der Woche zu sich nehmen. Dann hat man eine ganz tolle Darmflora. Da hat man dann Obst und Gemüse, Gewürze und Kräuter, Nüsse und Saaten. Pilze darf man auch dazu zählen, aber auch Olivenöl oder Kaffee. Mhm. Alles tolle, wichtige Pflanzenstoffe oder Pflanzen. Und dann ist natürlich schön, wenn man zum Beispiel das Rot der Tomate gern auch als Tomatenmark nutzt. Da ist Lycopin drin, das ist krebshemmend und antientzündlich, ist super für die Haut. Dann hat man Beta-Carotin, ne, aus dem Möhrensaft, ein Glas am Tag mit einem Tröpfchen Öl, färbt die Haut von innen orange, verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne und sieht attraktiv aus, also nicht wie ein Möhrenbaby und nicht wie Trump. Okay. Außerdem Anthocyane aus den Beeren, dieses Blau und Grün, Chlorophyll, ne, macht straffes Bindegewebe und schützt auch die Haut von innen. Also je bunter, desto besser. Und wir wissen, dass das nicht nur die Pflanze schützt, diese Pflanzenfarben, sondern eben auch unseren Körper gesamt.
Ja, dieses, Sie hatten es eben gesagt, Carotin, also bei der Möhre ist, habe ich auch mal irgendwann gelernt, ist wichtig, dass man ein Tröpfchen Öl dabei hat. Ne? Also einfach nur die Möhre schnupfen, wie die man dem Esel vor die Nase hält, das nützt noch nichts.
Das Öl hilft, dass diese fettlöslichen Vitamine E, D, K, A besser in den Körper kommen. Dann hat man mehr davon. Und ein Glas Möhrensaft ist ungefähr ein halbes Kilo Möhren. Und das kann man sogar benutzen, um die Sonnenempfindlichkeit zu reduzieren. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, sie ist schwer an Neurodermitis erkrankt und hat noch eine weitere Erkrankung, weshalb sie die klassischen Neurodermitis-Medikamente nicht so richtig einnehmen kann und nutzen kann. Und sie würde sich wünschen, in die Sonne zu gehen, so ein bisschen moderat. Es geht aber nicht, weil ihre Haut so brennt in der Sonne. Und dann hat sie angefangen, jeden Tag ein Glas Möhrensaft zu trinken. Und jetzt kann sie in die Sonne gehen und die Sonnenstrahlen genießen und ist super glücklich. Und diese Lichttherapie verbessert tatsächlich ihre Hautentzündung massiv.
Da haben wir schon mal jetzt für mich zumindest zwei ganz wichtige Punkte. Das eine war das vorhin, was wir gehört haben von Frau Relogio, dass man beim Zähneputzen nicht das helle Licht anmachen soll, weil man sonst schon schlechter schläft. Dass man also auch diesen Möhrensaft tatsächlich nutzen kann, um so die Haut ein bisschen für die Sonne vorzubereiten. Diese 30 Sorten Gemüse oder eben Pflanzen. Hopfen und Gerste zählen die auch dazu, fragen jetzt viele Männer.
Okay.
Mal eine, ja. Kann man als ein haken. Aber nicht so, man sagt, ich habe jetzt hier 1,5 Kästen Bier, ich bin durch, das geht nicht.
Ja, also so Pudding-Vegetarier mit Pommes und Bier, die gelten nicht als wirkliche, oder Veganer, ne? Geht nicht ganz durch, nur ein bisschen.
Okay, gut. Also auf jeden Fall auch da wieder, dass man möglichst breit, ne? Also möglichst viel dem Körper zur Verfügung stellt. Und das war noch so eine Frage, die ich generell hatte, wenn ich sie einmal schon da habe. Ist unser Körper wirklich intelligent oder erzählt er uns auch manchmal Mist? Also wenn man auf den Körper hört, ist der ehrlich, kann ich mich drauf verlassen, wenn der auf irgendwas kippt, dass man dann wahrscheinlich was braucht?
Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die diese Körperintelligenz wahrnehmen und die hilft ihnen dann auch. Ich habe zum Beispiel, als ich schwanger war und nicht wusste, dass ich schwanger bin, so eine Lust auf Hering gehabt, also der Klassiker. Das ist natürlich Omega-3-Fettsäure drin, das braucht man dann für das Baby. Wahrscheinlich ist es das, wie auch immer. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Viele Menschen haben dieses Körpergefühl verloren. Das ist aber nicht die Schuld der Menschen, sondern leider auch der Lebensmittelindustrie. Weil diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel mit viel Zucker und mit viel Salz und mit viel Geschmacksverstärkern arbeiten. Auch die Textur dieser hochverarbeiteten Lebensmittel ist anders als so ein richtiges Lebensmittel. Man erkennt gar nicht mehr genau, was da eigentlich so alles drin steckt. Und das verdirbt quasi diese natürliche Lebensmittelintelligenz, ist viel zu intensiv und da sollte man versuchen, sich erstmal wieder runter zu bewegen, also wieder unverarbeitete Lebensmittel zu nutzen und auch wenn man jetzt so ein lecker Maul ist, wirklich diese intensiven Aromen wieder zu reduzieren, also weniger süßen, einfach runter titrieren, weniger zu salzen und vielleicht mal auf Gewürze und Kräuter setzen und wenn man selber Essen zubereitet, dann hat man es auch besser in der Kontrolle und dann kann man diese Ernährungs- und Essensintelligenz wieder finden und wieder spüren.
Ich bin nur so ein Freund von schiefen Bildern. Also bis jetzt, wenn wir industrielles Essen haben, dann ist das wie so eine Neonreklame, die uns so richtig bam umhaut und wir brauchen wieder ein bisschen Pastelltöne, so wie so ein Frühlingstag halt.
Ganz genau, tolles Bild, super.
schenke ich Ihnen fürs nächste Buch dann vielleicht.
Danke.
Ja, nee, ich versuche ja immer so ein bisschen, na klar, wir sind sofort in dieser ganzen Ernährungsgeschichte, da hat ja jeder immer, ah, da möchte ich noch mehr wissen, wie passt das Ganze eben immer zum Frühling, ist so dabei. Und na klar, es geht jetzt los, dass man wieder rausgeht, dass man vielleicht ein Picknick oder sowas in der Art machen möchte. Gibt es da auch bestimmte Dinge, von denen Sie sagen, das auf jeden Fall dann in den Korb packen, weil das eben so ein Frühlings-Soulfood ist, was uns dann auch gleichzeitig auch nochmal hilft?
Also wir haben ja schon über das Serotonin gesprochen, das ja jetzt durch die Helligkeit wiederkommt, das übrigens auch bei Sport freigesetzt wird, auch bei der Liebe. Aber es gibt auch Lebensmittel, die das fördern, wenn die zum Beispiel die Aminosäure Tryptophan enthalten, wie zum Beispiel Haferflocken, Bananen oder Nüsse. Und auch für unser Nervensystem tun wir gut daran, Lachs, Avocado oder Spinat auszuprobieren. Da sind die guten Fette drin und auch die Folsäure für unser Nervensystem. Oder antientzündlich wirkt Kurkuma, also Kurkumin mit Piperin, dieses knallorange Gewürz. Und auch Zimt ist super. Wir haben dann eine Mischung aus Entzündungshemmung, Stimmungsaufhellung und auch Blutzuckerkontrolle und Appetitzügelung durch Zimt. Und wie man auch seinen Zuckerhaushalt wieder von Weihnachtsschokolade auf Fitness und Frühling umstellen kann, ist zum Beispiel auch dieser Glukosetrick, wo man morgens ein Glas Wasser trinkt mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Das verlangsamt die Zuckerfreisetzung, hemmt so ein bisschen den Appetit und verbessert den Zuckerstoffwechsel, zumindest bei Diabetikern, aber wahrscheinlich auch bei den Nicht-Diabetikern. Und auch die Reihenfolge des Essens ist interessant, dass man vor seiner Mahlzeit mit einem Gemüsesalat anfängt oder einer Gemüsesuppe und dann erst Protein und Fett. Dann muss sich der Zucker erstmal langsam durchbohren und dann kann der nicht so eine Spitze machen. Und natürlich nach dem Essen sollst du nicht ruhen, sondern 1000 Schritte tun, um den Zucker schnell den Muskeln zur Verfügung zu stellen. Dann schwimmt er nicht so lange in der Blutbahn rum und verklebt Strukturen. Das wollen wir nämlich nicht.
Und diese ganzen Gemüse-Dinge zum Beispiel oder eben auch das Obst, ist da auch die alte Regel, wenn es in der Nähe gewachsen ist, ist es besser für uns?
Ja, das habe ich, in der Schweiz erlebe ich das. Ich bin ab und zu einmal im Monat in der Schweiz in der Klinik Utoke in Zürich, wo ich auch so eine Anti-Aging- und Präventionssprechstunde anbiete. Und ich gucke ja bei meinen Patienten immer die Darmflora an, auch hier in Berlin. Und ich muss sagen, die Schweizer Patienten haben überdurchschnittlich häufig eine sehr artenreiche, vielfältige Darmflora. Und wenn ich dann mit denen spreche und auch gucke, was man dort einkauft, man isst sehr regional, sehr viel Bio, sehr viel Urgemüse. Man legt sehr viel Wert auf das, was sozusagen der Bauer um die Ecke auch dann für einen zur Verfügung stellt. Das heißt, man hat gereiftere Pflanzen, man hat weniger Pestizide, sie haben auch gutes Wasser dort und man bewegt sich auch viel, auch Bewegung hat ja einen Einfluss. Und diese Menge, diese Gemengelage macht eine ganz tolle, knackige, gesunde, starke Darmflora, die dann ja auch unser Immunsystem stärkt. Und deswegen sieht man, dass bioregional und saisonal einfach weniger belastet ist und mehr gesunde Mikronährstoffe liefert.
Also das gute Frühlingswetter nutzen, um auf den regionalen Markt zu gehen und dann am besten alles gleich in den Picknickkorb und auf die Wiese.
Perfekt.
Ja, nicht auf den Markt, aber in der Dienstags-Direkt-Redaktion war die ganze Zeit Stefan Wiegand und hat gehört am Telefon oder gelesen in den Mails, was so an Anregungen von unserer Hörerschaft kam. Sie können natürlich gerne weiter diskutieren, auch über sachsenradio.de und uns dort auch zum Beispiel verfolgen und morgen dann den Podcast runterladen. Aber jetzt möchte ich ganz gerne erstmal wissen, Stefan, was ist denn so bis jetzt erzählt worden?
Das sind so viele Fragen, wir machen so eine Art Schnellfragerunde. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ist Essen nicht eine Reaktion auch auf Stress? Wie sieht es da mit einer Wechselwirkung aus?
Das ist absolut richtig. Also Essen hat auch eine große psychologische Dimension. Es gibt aber Menschen, denen verschlägt Stress den Appetit. Aber es lohnt sich immer mal hinzuschauen, wie sieht es mit meinem persönlichen Hungergefühl aus? Ist es wirklich schon länger her, die letzte Mahlzeit, und knurrt mein Magen? Oder habe ich wenig gegessen? Oder nagt der Hunger vielleicht, weil ich Durst habe, das kann man auch nochmal denken. Aber vielleicht brauche ich es, um zu entspannen, vielleicht um Stress abzubauen. Oder vielleicht fehlt mir auch Liebe oder vielleicht habe ich Langeweile. Oder ich brauche einen Schutzwall gegen die Probleme der Welt. Also es gibt so viele Dinge und es hilft natürlich, achtsam gegenüber dem zu sein, was so das Bauchgefühl im wahrsten Sinne ausmacht. Aber eben nicht immer ist das so leicht, das zu erkennen.
Ja. Frau Ratzer, begegnet
Ihnen
das?
Ja, da kann ich einfach zustimmen. definitiv hat Essen immer eine, oder spielt eine wichtige Rolle mit oder wie man sich im Moment fühlt, ne? Wie fühlt man sich eingebettet in das Leben generell? Aber es hat auch eine Geschichte, ne? Also wie ist man mit Essen aufgewachsen? Also wie wichtig oder was war wichtig in der Familie? War es wichtig, gemeinsam zu essen? War es wichtig, viel zu essen? War es wichtig, aufzuessen? War Essen sehr kontrolliert, ne? Also das hat auch immer auch eine Geschichte, die man sich auch nochmal angucken kann.
Könnte es auch sein, wenn manchmal man hat ja so dieses Klischee, die Oma, die kocht dann immer so gut, damit es dem Enkelkind gut geht, dass man da so eine Verbindung plötzlich herstellt und sagt, immer wenn ich gemocht werden möchte, dann hat Essen da was mit damit zu tun?
Definitiv. Also Essen kann auch zu einer Art Suchtverhalten werden, ja. Also was dann auch eine gewisse Befriedigung einfach auslöst in dem Körper.
Wie würde
man? Und eine Erinnerung an zum Beispiel gute Momente, gute Erfahrungen, ne? Also, und das kann sich dann steigern in eine gewisse, ja, dysfunktionale Art.
Wie würden Sie dann gegensteuern? Auch erstmal wieder mit zuhören wahrscheinlich, aber was gibt es dann für Möglichkeiten?
Herausfinden, was wirklich das Gefühl oder das Bedürfnis dahinter steckt. Ne? Ist es wirklich Appetit? Ist es Hunger? Oder ist es ein anderes Bedürfnis? Ne? Und welche Wege gibt es, dieses Bedürfnis erstmal wahrzunehmen generell? Ne? Und welche anderen Wege gibt es noch, dem Bedürfnis nach zum Beispiel Geborgenheit oder Zuwendung, Nähe, Anerkennung, wie auch immer, gerecht zu werden?
Okay. Kalorienfreie Liebe, die nicht durch den Magen geht. Gut, Stefan?
Mit Herrn Kölzer habe ich eine Auseinandersetzung gehabt oder einen Austausch gehabt und er meinte, dass eigentlich vertritt er die Auffassung, wenn man schon mit dem eigenen Essverhalten so in einen Konflikt kommt, dass man dann mit seinen eigenen Ansprüchen auch mehr oder weniger überfordert ist. Ja oder nein, Zustimmung, Ablehnung, vielleicht gibt es auch einen Lösungsansatz.
Das ist eine Frage für die Psychologin, glaube ich, ne? Oder?
Also wenn man Psychologin denkt nach.
Können Sie nochmal ganz kurz?
Wenn man mit dem eigenen Essverhalten schon irgendwie nicht so klarkommt, dass man so seine eigenen Ansprüche dann auch nicht richtig definieren kann.
Das kann natürlich ein Ausdruck sein, ja. Es kann ein Ausdruck sein, wie man generell seine oder die Themen des Lebens, sage ich mal, gut für sich aufstellt. Ne? Also ein gutes Essen oder generell ein Leben braucht eine gewisse Struktur. Ne? Wenn das Essen sehr durcheinander ist und nicht einen gewissen Rhythmus auflegt, dann kann das natürlich auch sein, dass das ein generelles, sage ich mal, Symptom ist für die Befindlichkeit.
Ich finde auch manchmal ist das wirklich wie so eine Art auch Ersatzreligion. Ne? Menschen sind heute vielleicht nicht mehr religiös und dann wollen sie sich doch an irgendetwas festhalten, wo sie oder meinetwegen auch politisch, aber so wie über Ernährung ja auch gesprochen wird. Und jeder ist der Experte. Das wird ja teilweise mit einer Heftigkeit und einem Extremismus und auch einer Intoleranz anderen gegenüber praktiziert. Und da denkt man schon manchmal, das ist so eine Ersatzhandlung. Das ist etwas Übersichtliches, ein Bereich, wo man sich jetzt neu auskennen kann.
Frau Morgenstern hat gefragt, helfen Rituale, so einen Alltag besser organisieren zu können?
Ja, würde ich gleich mit einem ganz aus meinem Bauch heraus ein Ja beantworten. Denn Rituale ist ja auch, der Körper hat ja auch lebt ja auch in einem Rhythmus. Ne? Und da spielt unter anderem auch Essen. Ne? Frau Adler, Sie wissen da vielleicht nochmal anders, wie wichtig ist da auch einen Rhythmus einzuhalten. Aber Rituale in dem Sinne, das kann mit einem Morgenritual und dann am Ende des Tages mit einem Abendritual oder Zu-Bett-Geh-Ritual einfach eine gewisse Struktur für den Alltag geben und gewisse Erholungsräume auch schaffen, tatsächlich.
Ich finde das auch interessant, diese Frage, weil in der Tat, also wenn ich so höre, Rituale, ich finde manchmal Rituale einengend und belastend, aber es stimmt schon, dass der Mensch ritualisiert lebt oder mit einem Rhythmus lebt. Das haben wir ja vorhin auch bei dem Thema Tag-Nacht-Rhythmus schon verbalisiert. Und man sieht es übrigens auch, wenn jemand fastet, ne, also das heißt, gar keine Nahrung zu sich nimmt, kann man im Blut trotzdem messen, dass er morgens ganz viel Insulin oder relativ viel Insulin ausschüttet. Insulin ist eigentlich das Hormon, was ja Zucker in die Zellen räumt, obwohl der Mensch gar nicht gegessen hat. Mittags passiert das auch noch ein bisschen und abends passiert das eher nicht. Und was sagt uns das? Unser Körper möchte eigentlich gern, dass wir morgens frühstücken wie ein Kaiser, mittags essen wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Zumindest sind Kohlenhydrate morgens besonders erwünscht, weil wir dann energetisch in den Tag starten, uns bewegen, auf die Jagd gehen. Mittags dürfen wir uns das auch noch antun, Kohlenhydrate. Aber abends könnte man auch darauf mal verzichten, viele machen ja auch Dinner-Canceling, wo man besonders effektiv abnimmt, wenn man das abends macht, dieses intermittierende Fasten, die Mahlzeit mal aussparen. Oder aber einfach abends meinetwegen nur einen Salat mit ein bisschen Protein essen. Man hat dann gesehen, dass das Wachstumshormon, das so gerne auch vor Mitternacht besonders ausgeschüttet wird, dabei hilft, dass man mehr Muskeln aufbaut und mehr Fett abbaut. Mhm. Das heißt, Rituale könnten dann in diesem Fall sein, passend zum Tag-Nacht-Rhythmus zu essen, seine Essensauswahl zu treffen. Übrigens auch Therapien nach dem Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen anzusetzen, damit die Verträglichkeit besser ist. Und auch Nahrungsergänzungsmittel, weiß man, dass zum Beispiel das Vitamin B6 morgens effektiver ist als abends, weil wir da aktiver sein wollen vom Nervensystem, während beruhigende B-Vitamine, das sind die anderen, dann eher abends interessant sind.
Ja, dieser Therapieansatz, das werden wir nachher mit Professorin Angela Relogio auch nochmal genau besprechen. Wir hatten sie vorhin ja schon mal kurz gehört zum Thema Jetlag und sie hat mit ihrer Firma, die sie auch gegründet hat, nämlich genau das gemacht. Also da so einen Test, wo man mit Speichelproben feststellen kann, wie die exakte innere Uhr eines Patienten, einer Patientin ist und dann eben diese Medikamentengabe oder eben eine Chemotherapie genau darauf aussetzen. Ich habe übrigens eben gerade gedanklich am Tisch meines Großvaters gesessen, als sie das gesagt haben mit dem morgens wie ein Kaiser, dann wie ein König, wie ein Bettelmann abends. Das ist wieder Omas oder Opas Weisheit und die moderne Medizin, wo man merkt, nee, das war eben nicht falsch. Das stimmt am Ende dennoch.
Genau. Mhm.
Stefan?
Mhm.
Dann gab es so eine größere Personengruppe, die immer wieder nachgefragt hat, wie sieht denn eigentlich so ein idealer Tagesablauf aus, der uns fit hält, der uns aber auch resistent macht, wenn es mal zu einer Schwankung kommt, wie einer Zeitumstellung.
Ideal, also ich würde tatsächlich anfangen damit.
Vielleicht habe ich das auch nicht ganz klar ausgedrückt. Also gibt es so eine Faustregel, wie viele Stunden Schlaf man braucht, wie lange man arbeiten kann, wie man eine Ruhephase braucht, bevor man sich zu Bett legt, ob es sowas, also
Mittagsschlaf ja oder nein und 8 Stunden oder nicht oder sowas in der Art.
16.
Also ehrlich gesagt ist das total individuell. Ja. Man versteht natürlich Menschen, die danach sich sehnen, eine feste Regel zu haben, aber genau darum geht es ja, um mündig zu werden, sich selber besser kennenzulernen, gucken, was tut mir gut, was tut mir schlecht, wie kann ich es mit den Anforderungen auch der Arbeit und der Familie und der Gesellschaft vereinen? Und man wird auch immer Kompromisse schließen müssen. Es gibt Menschen, die stehen morgens sehr früh auf und sind fit und andere schlafen etwas länger. Ne? Nachtigall und Lerche, diese Unterschiede. Es gibt Menschen, und das ist sehr gesund, die machen Siesta, also Mittagsschlaf. Aber andere, die kommen danach gar nicht mehr hoch, wie zum Beispiel ich. Und es gibt Menschen, die möchten am Stück arbeiten und durchpowern und andere brauchen eine Mittagspause. Und genauso ist es auch mit der Ernährung. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Man muss individuell schauen. Es sind Genetiken, es sind Krankheit, Gesundheit, es ist das Alter relevant. Ja. Zum Beispiel, dass wir nachts schlechter schlafen im Alterungsprozess, liegt bei Frauen daran, dass sie ab der Menopause Progesteronmangel haben, was eigentlich ein wunderbares schlafunterstützendes Hormon ist. Deswegen ist die bioidentische Hormonersatztherapie unter anderem auch so sinnvoll, um den Schlaf wiederherzustellen. Oder eben Melatoningaben sind gerade im Alterungsprozess so sinnvoll und wichtig, weil die sogenannte senile Bettflucht ist nichts anderes als ein Melatoninmangel. Im Kindesalter hatten wir einen 10- bis 100-fachen Melatoninwert und der geht uns dann einfach irgendwann flöten und dann klappt das nicht mehr gut mit dem Schlafen.
Und wenn es so individuell ist, hilft es dann, individuell mal so eine Art Tagebuch zu führen, dass man sich eine Weile mal beobachtet und sagt, an welchen Tagen ging es mir gut, wann kam ich früher gut aus dem Bett, wie lange habe ich da geschlafen? Weil ich habe für mich festgestellt, dass so ein Rhythmus von 7 Stunden 40 ungefähr der ideale ist, um wirklich munter zu werden, ohne Wecker und sowas. Also nicht bei 8 Stunden.
7 bis 8 Stunden ist ein guter Durchschnittswert für den Schlaf. Besonders intelligente Menschen kommen auch mit weniger Schlaf zurecht. Ich bin gerne ein Langschläfer. Ich bin also eher ein fleißiger Mensch als ein sehr intelligenter Mensch. Aber ich meine, jetzt Spaß beiseite. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um zu regenerieren. Menschen, die sehr lange schlafen, haben manchmal eine Grunderkrankung oder sind nicht so regenerierfreudig. Und dann ist auch dieses sehr lange Schlafen wiederum ein schlechtes Zeichen. Schlaf ist aber ein ganz wichtiges Thema für die Gesundheit. Und wenn man merkt, dass man nicht mehr gut schläft, man kann übrigens abends auch mal Magnesium nehmen und einige andere Schlafrituale einhalten, aber wenn man merkt, dass das irgendwie nicht klappt, dass man vielleicht schnarcht, dass man Atemaussetzer hat, dann wird es wirklich gefährlich für die Gesundheit. Und dann darf man auch mal zum Schlafmediziner gehen. Man darf mal eine Polysomnographie oder ähnliche Untersuchungen des ambulanten Nachtschlafs machen. Und wenn alles nicht hilft, kann man auch mal ins Schlaflabor gehen, damit man sieht, was macht mir denn die Probleme? Sind es die beweglichen Beine? Ist es das Gehirn? Oder fällt die Zunge zurück in den Rachen, verlegt die Atemwege und ich brauche vielleicht eine Unterkiefer-Vorzugsschiene, damit das alles wieder durchsaust an Luft. Also den Schlaf im Auge behalten und sich nicht hingeben, wenn der schlecht wird, weil das ist ein Alterungsfaktor und ein Krankheitsfaktor.
Ja, weil ja auch da das Bindegewebe auch innen drin ein bisschen nachlässt und alles so ein bisschen mehr in sich zusammenrutscht und dadurch das dann enger wird.
Interessant. Fett. Also Fett, wenn man anfängt zu schnarchen und man nimmt dann irgendwie 3-4 Kilo ab, dann wird es ganz oft weggehen, das Schnarchen, so beim leichten Schnarchen.
Weil Sie gerade
oder Grunzen.
Ja, Frau Dr. Adler, weil Sie gerade das Schlaflabor angesprochen haben. Ich hatte für die Sendung versucht, mehrere Schlaflabore in der Region zu motivieren, auch als Gast dazu zu kommen. Die haben echt im Moment gerade echt viel zu tun und hatten dann auch zum Beispiel die Bedenken, dass sie sagen, nee, wir wollen jetzt gar keine Werbung machen für Schlaflabore, weil wir wissen dann gar nicht, wo wir die Patienten unterbringen. Und da waren wir dann so auf der Basis, ja, bitte auch da wieder erstmal mit der Hausärztin, dem Hausarzt reden.
Ja, um dann aber zu man gucken, kann ne? sich ja, man kann sich solche kleinen Devices oder Gadgets oder wie man das heute nennt, auch kaufen. Es gibt Messringe und Messuhren und es gibt auch professionellere ambulante Geräte, wo praktisch so eine Art Fingerstulpen auf den Finger gesetzt wird und eine kleine Sonde auf dem Brustbein klebt. Und dann tatsächlich alle Daten aufgezeichnet werden. Das ist fast so gut wie ein Schlaflabor. Das sagt nämlich, hat man geschnarcht, hat man Atemaussetzer, ist es zur Sauerstoffentsättigung gekommen? Also da erfährt man schon eine ganze Menge und das machen auch die Hals-Nasen-Ohrenärzte oder die Kardiologen oder wer auch immer sich mit dem Schlaf gerade besonders beschäftigt. Wichtig ist, dass man sich nicht immer nur eine Schlafmaske verpassen lässt. Es gibt eben auch diese kleinen Schienchen, die so ineinander verzahnen. Für viele auch eine super Option, wenn man festsitzende Zähne hat. Also man muss nicht Angst haben vor dieser Maximalversorgung. Es gibt noch viele Dinge auf dem Weg dorthin.
Okay.
Zum Beispiel eben diese Unterkiefer-Vorzugsschiene.
Genau,
ich glaube, ich kann heute Nacht nicht so richtig gut schlafen. Aber gut.
Hörer, ja, aber das ist wie so ein Knirschschienchen. Das setzt man sich auf die Zähne, das ist maßangefertigt.
Das macht es jetzt nicht besser.
Nee, aber dann macht man den Gute-Nacht-Kuss, ne? Und wenn die Schiene mal draußen bleibt, dann weiß man, da steht noch ein bisschen Liebe an und danach wird es erst eingesetzt.
Okay.
auch ein Ritual, was wir jetzt frisch einbauen.
Okay.
Gut, Stefan, noch eine Frage?
Hörer, oder? Die uns am Abend hören, sind zumindest noch aktiv und da zielt auch eine Frage ab, die da immer wieder aufkam. Wann ist man eigentlich am produktivsten? Kann man das so definieren und kann sagen, ja, eigentlich sind fast alle Leute früh morgens am produktivsten und das ist einfach nur so eine Idee, dass man dann sagt, nee, ich bin so kreativ, ich brauche die Nachtzeit, oder ist das tatsächlich ganz individuell?
Das sind ja auch sind die so Nachtigallen und die Lerchen, genau. die sich da unterscheiden.
Und das gibt es tatsächlich, also das ist nicht nur so, dass die einen sagen, ja, ich bin früh morgens, weil ich abends länger und länger abends nicht, weil ich morgens nicht oder umgedreht. Nee.
Das ist der Chronotyp, ja. Also wir haben ja von der Chronobiologie gesprochen und das nennt man dann den Chronotyp. Und die Lerchen, die sind morgens fit und produktiv und die Eulen, die sind abends auf Hochform. Und diese individuellen Leistungsspitzen, die man auch in Studien untersucht hat, sind bei den Lerchen meist so zwischen 8 und 11 und bei den Eulen zwischen 16 und 20 Uhr.
Und es gibt ja dazwischen noch ganz viele andere, die auch dann Tiernamen gekriegt haben, wo man das mal ein bisschen abstufen kann. Frau Ratze, wie ist das eigentlich? Merken Sie das zum Beispiel, dass in Ihrer Praxis dann, also nicht, weil Sie vielleicht so der Typ sind, sondern auch von den Patientinnen und Patienten, dass da Gespräche vormittags anders laufen als nachmittags?
Ja, auf jeden Fall. Also vormittags, also je nachdem, ne? Also von meiner Perspektive tatsächlich bin ich vormittags, ich bin auf jeden Fall in der Lerche. Also ich bin vormittags dann so 2-3 Stunden nach dem Aufstehen aktiver ich merke das aber, also definitiv auch wachsamer und das merke ich auch in den Gesprächen, wenn zum Beispiel ein Patient manchmal morgens kommt und manchmal am Nachmittag, ne? Also wenn ich dann so Unterschiede auch in der Tageszeit mit einem Patient erlebe. Na, da kann ich das nochmal anders vergleichen und da erlebe ich das schon, das habe ich gerade einen vor Augen, der am Morgen um 8 oder um 9 dann da ist und nicht so richtig in Schwung kommt. Und dann war er immer nachmittags da und da ist eine ganz andere Lebendigkeit da. Aber das kann auch an anderen Faktoren liegen. Ne? Also wie war der Schlaf? Ne? Gab es irgendwelche anderen Dinge, die einfach belastet haben am Vortag oder generell belasten? Also das, liegt doch an anderen Dingen.
Aber ist mal wieder gut, wenn man es erkennt und weiß. Und dann können Sie den Patienten jetzt immer nachmittags bestellen, dann ist es besser. Wenn Sie schon ein bisschen abturnen, so buch, dann ist der dann und robbt die Szene. Und das ist aber wichtig, ne, dass man aufeinander ein bisschen hört.
Mhm, auf jeden Fall.
Gut, Stefan, wir haben aufeinander gehört. Gibt es noch was Wichtiges?
Also mich würde interessieren, welche Tiernamen du noch so hast. Aber
den Fuchs habe ich bei mir gemerkt. Noch. Es gab noch verschiedene andere. Es gab, glaube ich, 5 oder 6 Chronotypen. Aber
okay, das ich lasse die Unterkiefervorzugsschiene doch drin. Also und welche Bedeutung haben Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Probiotika für das Wohlbefinden? Kann ich das damit steuern oder nicht? Das ist medizinisch jetzt schon ein bisschen detailliert. Ja. Aber medizinisches Fachpersonal ist ja da.
Steht zwischen Seite 7 und Seite 412.
Ich finde das eine super Frage, weil es wirklich wichtig ist. Also es gibt ja Menschen, die lehnen Nahrungsergänzungsmittel ab. Dürfen sie auch. Aber wenn es einem nicht so gut geht und man weiß gar nicht warum und bevor man jetzt viele Medikamente gibt, lohnt es sich mal genauer nachzusehen im Blut. Und es gibt aber doch ein paar Mikronährstoffe, die eigentlich allen fehlen. Und das ist eigentlich Vitamin D mit K2. Und das sind die Omega-3-Fettsäuren. Und das empfehle ich tatsächlich jedem einzunehmen. Und da bin ich ja nicht allein, das habe ich nicht erfunden. Weil man einfach sieht, also beim Vitamin D, da hat man einen krebsvorbeugenden Effekt. Immerhin Sterberate an Krebs um 13% verringert. Und das sagt auch das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und wenn man allen Deutschen ab 50 das geben würde, dann hätte man 30.000 Todesfälle im Jahr weniger und natürlich auch Kostenersparnis und auch 300.000 Lebensjahre gewonnen. Das heißt, Vitamin D, wissen wir auch, war zu Corona-Zeiten ein Schutzfaktor, dass man weniger intensiv erkrankt ist. Also Vitamin D ist eine tolle Sache, sollte jeder nehmen, auch wegen Osteoporose und anderen Faktoren. Die Omega-3-Fettsäuren sind sehr stark antientzündlich und wenn man im Blut guckt, sieht man, dass die meisten Menschen zu viel Entzündung und zu wenig Antientzündung haben. Die essen also viele tierische Produkte und da sind entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren enthalten, heißt Arachidonsäure, und zu wenig Omega-3, was im Fisch enthalten wäre oder in dem Algenöl. Und das fördert eben eine Disbalance. Das heißt, man tut gut daran, das als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen an den Tagen, wo man jetzt kein Fisch isst. Und dann sagen viele natürlich aus der Region, ja, dann nehme ich Leinöl. Das ist auch schon mal richtig toll, aber es ist nicht so stark wie Fischöl oder Algenöl. Denn Leinöl wird, da ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure drin, nur so zu 5% in EPA und DHA umgewandelt. Und die brauchen wir aber, um besonders gut zu funktionieren, um ein gutes Herz-Kreislauf-System zu haben, weniger Entzündung zu haben und auch Demenz vorzubeugen. Also wenn er schon fragt, ja, gerne einnehmen, so 1 bis 2 Gramm am Tag von der Omega-3-Kombo und vom Vitamin D meist so 2000 bis 4000 Einheiten am Tag mit K2 kombiniert. Und die Darmflora zu pflegen, eine mikrobiomfreundliche Ernährung ist immer eine gute Wahl. 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, 30 verschiedene Pflanzen in der Woche und gerne fermentierte Kost und dann hat man alles richtig gemacht.
Also die Tiernamen habe ich mir eher gemerkt, das gebe ich ganz ehrlich zu.
Ich habe jetzt extra langsam geredet. Ja, ja.
Das K2 habe ich noch nicht begriffen. Was ist K2?
K2 ist auch ein fettlösliches Vitamin. Man kann sich das sehr gut merken, wie die Lebensmittelkette EDKA, das sind die fettlöslichen Vitamine. Mhm. Die kann man auch überdosieren, deswegen habe ich ja entsprechend auch die Dosierung angegeben. Aber K2 ist eigentlich super verträglich und das kombiniert man gerne mit dem D3, was man dann so täglich gibt, weil man gesehen hat, dass es doch die Knochenstruktur noch besser stärkt, also noch besser gegen Osteoporose wirkt und schützt die Gefäße vor falscher Verkalkung.
Gut, dann wissen wir jetzt schon wieder mehr, Stefan? Ja. Nicht nur wir zwei, sondern hoffentlich auch alle, die uns zugehört haben.
Eine schöne Frage und die macht den Sack vielleicht zu. Gibt es tatsächlich Frühlingsgefühle oder ist das nur so eine Fantasiegeschichte?
Frau Ratzer, ist Ihnen in der Praxis schon mal ein Frühlingsgefühl begegnet? Oder auch außerhalb?
Ja, wenn man das selber fühlt, dann gibt es das schon mal. Also was man selber fühlt, ist da. Und wenn jemand das für sich als Frühlingsgefühl fühlt, dann ist das schon mal richtig so.
Mhm. Aber, also im Tierreich gibt's das.
Ja, also es ist nicht nur die unterschiedliche Hormonproduktion, also Serotonin löst natürlich ein anderes Glücksgefühl aus oder wird verstärkt, sage ich mal, aber auch Frühlingsgefühl in dem Sinne, dass man geht raus, man kleidet sich auch einfach anders, ne? Man reizt sich gegenseitig auch anders, sage ich mal. Ne? Man wird vielleicht ein oder andere anscheinend attraktiver als in dem dicken Schneeanzug. Von daher denke ich, das ja, hat auf jeden Fall, wie man sich begegnet und einfach dieses Beflügelnde von der Natur hat definitiv ja, eine Auswirkung und das beflügelt die Gefühlswelt der Menschen auch. Und ja, auch man bekommt es ja wirklich vorgelebt, ne? Also die Tiere bekommen kleine ihre Nachkommen etc. Ne? Also das Thema Fortpflanzung und Menschen haben mehr Lust zu der Jahreszeit auch. Ne? Das ist was ich auch beobachte. Ne? Dass nicht nur sexuelle Lust, sondern auch generell Lust, Dinge neu auszuprobieren. Und da spielen Frühlingsgefühle, das ist so ein neuer Schwung in der Bude, sage ich mal. Ne?
Ja.
Genau, das wird schon bei ihm selber körperlich, aber auch durch alles, was an mir herum sich verändert. Ja, ausgelöst. Ich würde sagen, sie gibt es.
Ich würde da gerne mal nachhaken, weil ich dieses Thema Verliebtheit, da sind wir ja auf der einen Seite, wahrscheinlich wird uns Frau Adler gleich die biochemischen Prozesse erklären können. aber das hat ja auch was mit Bindung zu tun und eben mit diesem, inwiefern spielt das also auch aus der psychologischen Sicht eine wichtige Rolle, dass man eben dieses Gefühl der Verliebtheit als in einen Menschen, aber vielleicht auch in ein neues Hobby oder in irgendwas anderes, dass man das auch benutzt, um so eine Bindung und dadurch vielleicht auch so eine Dauer hinzukriegen.
Na, das Verliebtsein ist eher so eine Brücke, ne, um sich kennenzulernen. Also das ist was evolutionär sehr Cleveres, würde ich jetzt sagen. Ne? Es werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, warum auch immer. Ich würde mir die Magie davon mal nicht lösen tatsächlich, aber warum man sich zu einem Menschen hingezogen fühlt, kann viele Gründe haben. Ne? Das die Attraktivität, die man aufgrund von ja, eigenen Erfahrungen vielleicht biografisch hat, dass man niemand anziehen findet, aber es hat auf jeden Fall eine jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Das Wort Magie war, glaube ich, das, was Magie an den Satz hinten ran angepasst hätte, ganz gut. Apropos Magie, wir zaubern jetzt mal Stefan Wiegand zu Ita zurück in die Redaktion, nehme ich mal an. Für den Fall, dass noch letzte Fragen kommen und er was erklären kann. Und ich sage erstmal Dankeschön an dieser Stelle für diese Schnellfragerunde, die sich dann doch ein bisschen ausgedehnt hat. Und ja, viel Zeit zum Reden haben wir nicht mehr. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt schon so den Aufruf starten. Was haben wir denn bis jetzt noch nicht genügend beleuchtet? Was interessiert Sie noch? Oder gibt es auch vielleicht auch Fragen quer unter Ihnen?
Ja, ich hätte eine Frage an Frau Adler. Denn ich hatte zu dem Thema, wie kann man gut für sich sorgen, mit dieser Zeitumstellung jetzt umzugehen? Oder vielleicht schon prophylaktisch. Hatte ich gelesen, dass man seine Esszeiten schon eine Stunde etwas nach vorn verschieben sollte. Ist da was
dran? Das kann man machen. Ja, das kann man machen, genauso wie man eben auch seine Schlafenszeiten nach vorne schiebt. Und das letzte Abendessen sollte ja eh nicht so spät sein vor dem Nachtschlaf. Also wenn man das organisieren kann, auf jeden Fall, ist das ein guter Tipp.
Okay.
Das Darmmikrobiom hat ja auch einen Tag-Nacht-Rhythmus. Und wir sprachen ja vorhin auch darüber, dass es einige Zeit brauchen kann, bis sich alle Systeme wieder quasi eingeschwungen haben. Hier ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass Alkohol am Abend zwar auf den ersten Blick entspannend und beruhigend wirken kann, aber auf den zweiten Blick und auch Schlafmittel im Übrigen die Schlafarchitektur stören können und in so einer Umstellungsphase nicht so gut geeignet ist, der Alkohol. Ich bin eine große Anhängerin von Kaffee und Kaffee enthält Koffein und ist ja ein Wachmacher und wollte nur eine Lanze dafür brechen, weil viele immer denken, dass der ungesund ist. Die aktuelle Forschung zeigt, er ist hochgesund, der hat nämlich Polyphenole und Chlorogensäuren und die sind dafür da, zum Beispiel das Risiko für Typ-2-Diabetes zu minimieren und einige Krebsarten zu minimieren, wie zum Beispiel Leber- und Darmkrebs oder Gebärmutterkrebs. Außerdem kann es Demenz vorbeugen und ist sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System. Und man weiß, dass Menschen, die 3 bis 5 Tassen Kaffee am Tag trinken, eine insgesamt niedrigere Sterblichkeitsrate haben. Also der Kaffee ist in Ordnung, nur bei Schlafproblemen und in dieser Umstellung nicht zu spät trinken, sonst könnte es wirklich die Eingewöhnung stören.
Gut, dann nehme ich jetzt mal mit, sich nicht die Zeitumstellung schön trinken, wenn man so blöd findet, weil das bringt dann nichts. Und dann aber den Kaffee zum Beispiel früh, weil man ist ja dann so ein bisschen etwas unausgeschlafener, weil man ja die Stunde geklaut bekommt. Das heißt also, der Sonntagsfrühkaffee dann ruhig mal ein Tässchen mehr als sonst.
Ja, genau.
Okay. Bei mir ist übrigens witzigerweise ein Espresso am Abend überhaupt kein Problem. Da macht der Körper nichts Dummes.
Geht mir auch so.
Aber wir haben ja schon festgestellt, das ist sehr, sehr individuell. Ja, noch etwas, was Ihnen noch wichtig ist. Ich überlege gerade, ob mir noch was wichtig war. Was Soulfood besser als Schokolade, hatte ich noch so als Stichwort. Haben Sie da noch einen super Tipp, Frau Adler?
Soul Food?
Ja, irgendwas, was mir gut tut, weil man denkt ja dann immer, wenn ich mir was Gutes tun will, dann esse ich Schokolade, weil da ist ja dann schon diese wunderbaren Wohlfühl-Dinge drinne. Gibt es da eine gute Alternative?
Also Schokolade, wenn man Lust auf Schokolade hat, dann soll man Schokolade essen.
Und dann aber ganz kleines Schokolade Stück und genießen.
Ja. Ja, kann man machen. Man kann auch mal ein größeres Stück essen. Und die dunkle Schokolade ist natürlich ganz gut wegen der Polyphenole. Leider ist sie manchmal aber auch schwermetallbelastet. Aber das darf schon sein. Und wir hatten ja vorhin kurz über die intelligenten Zucker gesprochen. Es gibt auch Schokoladen, die jetzt nicht mit Zucker gesüßt sind, sondern also mit dem klassischen Haushaltszucker, sondern mit dem intelligenten Zucker. Wer also eine Naschkatze ist, kann da einfach mal umswitchen. Und ansonsten sind die normalen Tryptophan, also die Aminosäurespender, die wir schon erwähnt haben, wie Banane, wie Nüsse, auch wie Hülsenfrüchte, Haferflocken, eine gute Option, um dieses Gefühl auch auf andere Weise zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, warum denn nicht Schokolade, wenn man das mag?
Mhm. Auch eine gute Idee, dass man nicht auf die Ersatzdinge unbedingt nur gehen muss, wenn die echten Dinge auch da sind.
Sich Dinge verbieten macht sie eher interessant. Sich Dinge erlauben, vielleicht in Maßen. Das ist auch wie mit dem Essen. Es gibt Menschen, die machen gerne intermittierendes Fasten und lassen eine Mahlzeit aus, aber es gibt andere, die haben dann erst recht Heißhunger. Ja, und die brauchen einfach eine regelmäßige Mahlzeit und einen kleinen Energieschub. Und die essen am Ende dann weniger.
Ja, mir hat mal jemand gesagt, diese 16-8 gefällt ihm ganz gut. 16 Stunden durchessen und dann 8 Stunden schlafen. Sehr das gut. Ganze okay. auf den Kopf zu stellen, sozusagen.
Ja, jetzt mussten wir alle mal schnell mitrechnen. Ne? Ja,
das hat noch geklappt. Das ist absichtlich falsch verstandenes.
Und das so nach zum Spät, ey.
Sehr schön. Dann wäre nur noch eine Frage, die ich hätte. Wetterfühligkeit ist immer noch so ein Wort, was ja auch über diese Frühlingsgefühligkeit vielleicht so ein bisschen drüber steht. Ist das ein Mythos oder gibt es das wirklich? Sind Menschen wetterfühlig?
Also ich habe Patienten, die das absolut sind, gerade die so entzündliche Gelenkgeschichten haben, die merken das, dann zieht es mehr, also so rheumatischer Formenkreis. Und wie wir ja auch schon gehört haben, dass Sonne manche Leute lasziv und ausgelassen und glücklich macht. Ja, das gibt es. Und bei anderen ist dieser Bereich vielleicht nicht ganz so variabel. Aber wahrscheinlich reagieren wir, oder das es ist so, wir reagieren alle auf alles. Die Frage ist nur, wie und merken wir das? Aber es geht nichts an uns vorbei. Auch das Nichts geht nicht an uns vorbei.
Sehr schönes Schlusswort aus Berlin. Dankeschön, Frau Dr. Adler. Und Frau Ratzer, wenn ich jetzt schon noch mal bei dieser Wetterfühligkeit bin oder überhaupt dieses auf die Laune schlägt, aufs Gemüt schlägt das ja dann auch manchmal. Ne? Wenn es ein trüber Tag ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Menschen mit weniger Lächeln in ihre Praxis kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es mal ein Tag ist, vielleicht nicht. Ne? Aber wenn es so eine dauerhafte... Ja, sagen wir mal, auch Winterzeit, ne? Wenn viel grau ist und Regenzeit, dann schlägt das aufs Gemüt, weil man ja mehr vielleicht drinnen ist und hat gar nicht diese Lebendigkeit, die man draußen jetzt im Frühling und im Sommer vorfindet, ja.
Und dann ist ja auch, wo man regional ist, ne? Also es gibt ja in den Alpen auch die Leute, die dann beim Föhn mit Schlafstörungen oder Reizbarkeit reagieren, ne? Oder auch, dass man Kopfschmerzen bekommt, wenn es dann wirkliche oder Narbenschmerzen in meinem Fachbereich, das gibt es auch, habe ich auch schon oft. Also das ist absolut keine Einbildung. Es ist keine Krankheit im klassischen Sinn, aber das gibt's schon.
Gut, und auf jeden Fall hilft wahrscheinlich auch ein Lächeln, weil ich habe gerade nochmal das Foto, was Frau Ratzer zum Beispiel auf unserer Internetseite zeigt. Wenn Sie mit dem Lächeln auf eine Patientin, eine Mandantin zugehen, dann kommt es garantiert auch zurück, oder?
Und Lächeln steckt an, genau.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Dr. Yael Adler, Dermatologin, Ernährungsmedizinerin, Bestsellerautorin und Susanne Ratzer, Psychologin und Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie. Wie angekündigt folgen weitere Interviews jetzt. Angela Relogio ist Professorin für Systemmedizin und Biostatistik an der Medical School in Hamburg. Schon in ihrer Zeit an der Berliner Charité hat sie gemeinsam mit ihrem Team eine Methode entwickelt, wie sich das Wissen über exakte zeitliche Abläufe in unserem Körper in der Krebstherapie nutzen lassen, um die toxische Wirkung von Chemotherapien zu mildern. In ihrem Buch Die Chronostrategie berichtet sie davon und auch darüber, wie gesunde Menschen ihre innere Uhr besser verstehen können. Das Ganze wird auch als zirkadianer Rhythmus bezeichnet, vereinfacht gesagt unser biologischer Taktgeber. Woher dieser Begriff eigentlich kommt, wollte ich von der aus Portugal stammenden Wissenschaftlerin als erstes wissen.
Also ich kann dir mal erklären, wie die Wurzel zustande kommt. Also es ist so, dass wir haben, und das kennen alle Menschen, wir haben diese innere Uhr und das ist ein natürlicher Zeitmacher. Also es macht wirklich Zeit in unserer Körper. Und er hat so einen Rhythmus von 24 Stunden. Und deswegen heißt das zirkadiane Uhr. Das kommt von dem Latein circa, das heißt ungefähr. Und diem, es heißt ein Tag. Also es ist ein Rhythmus, die ungefähr einen Tag dauert. Und deswegen zirkadianer Rhythmus.
Ah, und ich hatte schon überlegt, die Zirkaden, ob die was damit zu tun haben. Also diese kleinen Tiere, die so viel Krach machen. Ich habe durch die Lektüre Ihres Buches gelernt, dass dieser Rhythmus jetzt nicht irgendwie eingestanzt ist und für immer so bleiben muss. Eigentlich will man als Mensch immer wieder so auf so eine schöne Wellenlinie kommen. Aber gerade diese Wellenlinie, die ich jetzt angesprochen habe, die ändert sich ja. Ne? Also man braucht ja nicht nur einfach diese 24 Stunden abgetragen auf irgendeinen Computerchip in den Zellen, das ist es ja nicht, sondern man braucht ja verschiedene Einflüsse und verschiedene Ausgestaltungen dieses Rhythmus.
Ja, also diese Uhr ist endogene. Das heißt, der existiert in jeder Einzel von unseren Zellen, egal was wir machen. Es ist eine molekulare Uhr. Es wird durch unterschiedliche Gene und Proteine gemacht und er beeinflusst viel wichtige Prozesse, wie zum Beispiel unser Schlaf- und Wachrhythmus, aber auch Körpertemperatur, Mundproduktion, Zellteilung, Stoffwechsel oder sogar die Immunsystem. Ja, also insofern, es geht auch ohne externe Faktoren. Aber wie Sie sagen, in der Tat, es gibt externe Faktoren, die sehr wichtig sind und unsere Uhr beeinflussen. Die nennen wir Zeitgeber. Und diese Zeitgeberfaktoren sind zum Beispiel Licht. Also Licht ist extrem wichtig für unsere Uhr. Wie können wir da gleich mehr im Detail dazu sprechen, weil das wirklich wichtig ist. Und dann haben Sie gefragt, ob sich das ändert. Diese Kurve mit unserem Leben, ja, die ändert sich sehr stark und das weiß jeder Mensch. Also jeder, die zu Hause ein Baby hat, weiß, dass diese Baby wohl nicht so genau die gleiche Rhythmus hat, leider, als die Rhythmus von den Eltern. Und der Grund dafür ist, weil die innere Uhr von den Babys noch nicht ganz angepasst ist. Es ist noch nicht synchronisiert. So, dann die kleinen Kinder, die haben dann einen stabilen 24-Stunden-Rhythmus mit einer frühen Phase. Das heißt, sie tendieren früh aufzustehen, früh ins Bett zu gehen. Dann kommen die Teenagers. Das ist wieder was ganz anderes. Also die Teenagers, die sind nicht faul und es ist auch nicht nur die Schuld von den Handys. Die haben wirklich einen verschobenen Rhythmus. Die stehen etwas später auf, die gehen auch später ins Bett wegen dieser Verschiebung. Die Erwachsenen, die haben dann einen sehr robusten Rhythmus. Die älteren Erwachsenen, die rutschen wieder ein bisschen früher. Also früher aufstehen, früher ins Bett. Und das sind so die Änderungen, die wir sehen innerhalb unserer normalen Alterungsprozess im Leben.
Und jetzt hatten Sie ein wichtiges Wort für mich, was in seinem Gesamtthema auch diese ganzen Frühjahrsgefühle, Frühjahrsmüdigkeit, Jetlag und so weiter eben ansprechen, nämlich die Hormone. Und da sind ja zwei Hormone wichtig, die unseren aktiven Teil des Tages anschubsen und dann auch wieder uns in die Ruhe bringen.
Zwei Hormone, die Sie wahrscheinlich jetzt daran denken, ist Melatonin und Cortisol, weil sie genau gegen Phase sind. Das heißt, wir kennen Melatonin als unsere Schlafhormone, wir kennen Cortisol als unsere Stresshormone. So, Cortisol ist normalerweise hoch früh morgens, das heißt, dass wir bereit sind für mehr komplexen Aufgaben, also wir sind mehr wach. Dann Melatonin geht hoch abends, damit sind wir mehr bereit zum Schlafen. Ja, und es gibt immer diese Balance zwischen diese zwei Hormonen, die wir tatsächlich sehr stark fühlen und die wir mit Licht beeinflussen können. Vielleicht noch kurz zu die Licht, so etwas, ein Fehler, die wir oft machen. Also es ist sehr normal, dass man im Bad ein starkes Licht auf dem Spiegel zum Beispiel hat.
Und man möchte sich ja sehen, ja genau.
Man möchte sich sehen, dann gehen wir nass, möchten wir Zähne putzen. Und dann kommt diese ganz starke Licht um 10 Uhr abends oder sowas und schon können wir nicht gut schlafen, weil die Licht gibt unsere Gehirn das Signal, es ist noch nicht Zeit zum Schlafen, die Melatonin soll doch nicht hochgehen, also wir fühlen uns doch nicht gut, schlafen wir nicht.
Und jetzt gibt es ja auch nochmal, Sie sagten das schon über die Lebensphasenunterschiede, aber es gibt ja auch diese Unterschiede, was mich jetzt noch beeinflussen kann. Also wenn sich plötzlich so in unserem Leben der Rhythmus ändert durch psychologische Faktoren, durch Anforderungen, durch die Arbeit und so weiter, dann wird ja auch nochmal diese Welle verschoben, ne? Oder gedrückt oder gestaucht oder gezerrt.
Also sie kann das durch mehrere Faktoren beeinflussen. Wenn sie zum Beispiel nachts essen statt tagsüber essen, dann verschieben sie ihren Rhythmus. Oder sie machen Sport um gewisse Tageszeit, dann verschieben sie ihren Rhythmus.
Ich habe im Buch gelernt, dass ganz viele Dinge, die so eigentlich alte Weisheiten sind, funktionieren eben. Ess nicht so spät, versuche helles Licht zu vermeiden, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Geh früh mal vor die Tür und tanke Licht. Also dass man sich sozusagen ein bisschen in seinen normalen Lebensrhythmus einordnet. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben diese Chance nicht, weil sie durch Schichtarbeit oder durch anderes gezwungen sind, zu ungünstigen Zeiten zu essen, zu ungünstigen Zeiten zu schlafen. Ist das dann auch so, dass das das Krankheiten tatsächlich befördert?
Ja, das ist in der Tat so. Also da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen, um jetzt keine Panik zu machen. Aber es ist schon wichtig. Da kommen eine Mischung auf Verschiebung von zirkadierender Uhr und falsche oder schlechte Lebensstil-Eingewohnheit. Dass man dann dazu noch isst auch nachts oder man raucht mehr oder solche Sachen, das hilft natürlich nicht. So, aber was wir wissen, und wir wissen seit sehr lang, und die Weltgesundheitsorganisation hat das auch schon gesagt, dass die Arbeit gegen die innere Uhr karzinogen sein kann. Also das heißt, es ist krebserregend. Das bedeutet nicht, dass wenn Sie ein paar Jahre in Schichtarbeit arbeiten, dass Sie dann Krebs bekommen. Nein, so ist es nicht. Wir reden hier über Menschen, die 15, 20 Jahre ständig in Schichtarbeit sind. Die müssen natürlich schon aufpassen, wie sie das in den Griff bekommen. Also was konnte man dagegen machen? Also gegen die Arbeit kann man natürlich nichts machen. Wir alle brauchen solche Dienstleister und Berufe. Wir können aber vorsichtig sein, dass man sich um die Risiko bewusst ist und man versucht das dann mit Sport, mit einer sehr gesunden Ernährung und vor allem, dass man versucht, sich dann auszuruhen in der Zeit, wo man dann diese Schichtarbeit nicht hat.
In Ihrem Buch, die Chrono-Strategie, ein Kapitel auch den Sportlern gewidmet, ohne darauf jetzt ins Detail einzugehen. Da habe ich gelernt, dass man also, wenn man seine Leistungen hochhalten will, eben genau die Uhr kennen muss, damit man eben den Jetlag ausschalten kann. Wir haben ja mit der Umstellung auf Sommerzeit auch so ein Mini-Jetlag. Was für Tipps sind denn so allgemeingültig, auf die man achten musste, um diesem Jetlag möglichst zu entgehen?
Erstmal ist wichtig zu verstehen, was ist das denn mit Jetlag? Also ich habe gesagt, jede Zelle von unserem Körper hat eine Uhr. Normalerweise, die sind alle ins Gespräch miteinander, die ticken gleichzeitig. So was passiert, wenn ich reise oder wenn wir eine kleine Zeitumstellung haben. Sag mal, Sie gehen jetzt von wo immer Sie sind und Sie fliegen nach New York. Ihre Gehirnuhr, die kommt sehr schnell an. Aber alle anderen, die Uhr von den Zellen, von der Leber und Herz und so weiter, die brauchen eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die sie brauchen anzukommen, das ist, was wir als Jetlag bezeichnen. So nach einer Weile ist alles wieder gut. Also für Jetlag normalerweise sagen wir, einen Tag pro Zeitzone brauchen wir, bis wir uns wieder anpassen. Was können wir dagegen machen? Wir können zum Beispiel sofort an die Zeit von dem neuen Platz uns versuchen anzupassen. Das heißt, wenn da Nacht ist, dann sollen wir nicht essen. Und wenn da Tag ist, dann gehen wir raus und bekommen wir sofort Licht. Das hilft uns schneller, da anzukommen.
Und ich habe Sie ja auch deswegen in die Sendung geholt, weil ich diesen Aspekt, den Sie konkret bedeuten, also abgesehen davon, dass Sie das ganze Prinzip super erklären, sind Sie auf einem bestimmten Teilgebiet unterwegs. Und das fand ich höchst spannend. Wie kann uns dieses Wissen über die innere Uhr, über diesen Rhythmus dabei helfen, dass zum Beispiel Medikamente wirkungsvoller sind und dass Krankheiten dadurch besser bekämpft werden können?
Ja, genau. Bei uns geht es hauptsächlich in die Krebsforschung. Also im Prinzip konnte man das vor allem Medikament benutzen. So bei den Krebs das Problem ist, dass die Behandlung so brutal Nebenwirkung hat. Also weil das so toxisch ist. Es ist möglich, diese Toxizität zu reduzieren und dabei die Wirksamkeit sogar zu erhöhen, wann wir die Behandlung zu der richtigen Tageszeit geben. Und zwar genau die Tageszeit, die mit der Uhr von einem gewissen Patientinnen, Patienten sich anpassen. Und das ist, was wir machen. Also wir haben in meiner Zeit an die Charité angefangen zu entwickeln, einen speichelbasierten Test, wo wir diese Uhr messen. Und anhand dieses Profils von der Uhr können wir dann sagen, für Medikament A, Person B, die bessere Zeit, die Medikament zu nehmen, ist das. Und damit ist die Toxizität reduziert und die Wirksamkeit erhöht. Und das ist dann eine Entscheidung von dem behandelten Arzt oder Ärztinnen, zu sagen, okay, die Patient wird um die Zeit behandelt oder aus irgendwelchen Gründen immer kann man das nicht schaffen, dann behandelt wir vielleicht an der Zeit, wo es mehr toxisch ist, aber dafür geben wir weniger Medikament, sodass insgesamt Toxizität auch reduziert ist.
Diesen Test, von dem Sie gesprochen haben, den gibt es jetzt schon seit einer Weile, der ist in der Forschung, also wird erprobt, ist aber nicht so, dass ich in die Apotheke gehen kann und sage, so, ich möchte jetzt mal diesen Timeteller-Test und damit ich weiß, wie meine Uhr tickt. Das geht noch nicht.
Das können Sie tatsächlich noch nicht. Wir benutzen das im klinischen Studium. Wir haben ganz viele Menschen schon analysiert und auch versucht zu helfen. Wir haben auch ein Pilotprojekt mit der Technischen Krankenkasse und versuchen das alles ein bisschen zu beschleunigen, sodass es schnell an die Menschen kommen kann. Aber es ist noch nicht jetzt zur Verfügung.
Aber es wird wahrgenommen und es gab auch schon einige Preise dafür. Können Sie mal, ohne, ich weiß, man erzählt nicht gerne über die eigenen Erfolge, aber können Sie mal sagen, worauf Sie und Ihr Team vor allen Dingen stolz sind?
Wir sind stolz. Wir freuen uns natürlich auf die Preise, aber das ist nicht, was uns stolz macht. Also wir sind stolz, weil wir hatten Forschung gemacht, jahrelang. Also ich mache Krebsforschung seit über 20 Jahren. Und ich habe klinisches Studium. Und ich sehe, und es tut mir leid, und es ist ein Frust zu sehen, dass es gibt Patienten, die müssen die Behandlung aufhören, weil es so toxisch ist, weil sie nicht behandelt sein kann. Und wir wussten, dass es gibt diese eine Methode und das erlaubt, dass, wie sage ich, diese Menschen dort behandelt werden kann. Also darauf sind wir stolz, dass vielleicht wegen unserer Arbeiten eine Menge Menschen geholfen werden kann. Und ich hoffe, dass das sehr, sehr bald für alle Krebspatienten zur Verfügung steht.
Zahlreiche Preise haben Angela Relloggio und ihr Team für ihre Arbeit bereits bekommen. Und auch wenn das, wie sie sagt, nicht das Wichtigste ist, eine Bestätigung ist es natürlich allemal. Wir haben in den letzten Minuten viel über Hormone gesprochen, die auf äußere Faktoren reagieren und auch über Glücksgefühle beim Betrachten der wiedererwachten Natur nach dem grauen Winter. In der Ukraine nimmt die Natur ebenfalls ihren Lauf, auch wenn sich die Gedanken dort logischerweise meist um ganz andere Dinge drehen. Ist das so? Oder hat man auch in Kriegszeiten ein Auge für die ersten Frühblüher? Das zu erfahren war aber nicht der Grund, warum ich mich mit Florian Kellermann in Kiew verabredet habe. Der ARD-Korrespondent berichtet für uns aus der Ukraine und bei der Recherche für diese Ausgabe hatte ich entdeckt, dass dort ab diesem Frühjahr die Uhren nicht mehr von Normalzeit auf Sommerzeit umgestellt werden sollten. Und nachdem ich ihn kontaktiert hatte, kam dann raus, es wird nun doch an der Uhr gedreht. War es also eine Falschmeldung, eine Fake News, habe ich Florian Kellermann gefragt.
Die Meldung hat einen realen Hintergrund, nämlich den, dass das Parlament beschlossen hat, vor einem Jahr die Zeit nicht mehr umzustellen. Das war ein Parlamentsbeschluss. Den hat aber Präsident Volodymyr Zelensky schlicht und ergreifend nicht unterschrieben. Und das hätte er tun müssen, damit das Ganze in Kraft tritt. Er hat auch kein Veto eingelegt. Die Argumente, um die Zeit nicht mehr umzustellen, sind die gleichen gewesen, die auch in Deutschland immer wieder eine Rolle spielen. Vor allem Ärzte, Psychologinnen und Psychologen sagen, das ist für die Gesundheit eben nicht so gut für den Organismus, wenn sich die Leute umstellen müssen. Vor allem die erste Woche danach schläft man schlecht. Es ist ein bisschen dadurch auch gefährlicher im Straßenverkehr. Also diese normalen Argumente. Dazu kam dann noch ein politisches Argument, das so lautete, dass ja diese Gebiete, die von Russland besetzen, jetzt schon eine Zeit haben, die einheitlich ist, wo nicht mehr umgestellt wird. Denn in Russland wird die Zeit ja nicht mehr umgestellt. Da gilt permanent die Normalzeit, also die Moskauer Normalzeit dann in den besetzten Gebieten. Und wenn dann auch in der Ukraine die Zeit nicht mehr umgestellt ist, fällt es den Menschen dort leichter, wenn sie dann wieder unter ukrainischer Kontrolle sein sollten, das dann zu akzeptieren. So war dann diese politische Argumentation.
Und dadurch, dass jetzt eben alles bleibt, wie es war, sprich die Sommerzeit wird eingeführt, rutscht man dann automatisch an die Moskauer Zeit wieder ran?
Ja, das tut man. Und zwar, dass quasi die gleiche Zeit wie in Moskau auch in Kiew gilt. In Kiew ist es dann eben die Sommerzeit, also die um eine Stunde vorgestellte Zeit. Umgekehrt gibt es aber auch das politische Argument zu sagen, ist es doch besser, wenn wir im Gleichklang mit den EU-Staaten gehen, die eben die Zeit bisher zumindest noch auch umstellen. Und die müssten sich dann auch nicht umstellen in Bezug auf die Ukraine, weil sie immer wissen, in der Ukraine ist es schlicht und ergreifend auf Deutschland bezogen, eine Stunde später als in Deutschland.
Was mich interessiert, ich hatte ja so ein kleines bisschen Bedenken, kann ich Sie eigentlich mit so einem mehr oder weniger belanglosen Thema überhaupt stören, weil natürlich in der Ukraine jeden Tag Berichterstattung ist, die wichtiger ist wahrscheinlich. Wie ist es denn für die Menschen in der Ukraine? Spielt dort diese Umstellung auf Sommerzeit oder eben dieses jetzt, wir bleiben doch beim alten Stil und ändern nicht? Spielt das irgendwie eine Rolle? Ist das in den Zeitungen Thema? Ist das ein Gesprächsthema oder wird das mehr oder weniger gar nicht beachtet?
Das ist in der Tat kein Thema und nachdem Sie mich auf das Thema angesprochen haben, diese Frage habe ich jetzt nämlich auch nochmal umgehört hier im Bekanntenkreis und die Menschen wussten gar nicht, dass diese Zeitumstellung zeitweise nicht stattfinden sollte, dass es diesen Parlamentsbeschluss gab. Ja, es sind schlicht und ergreifend tatsächlich jetzt andere Themen, wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie gesundheitlich bedenklich, wenn man zu wenig Schlaf bekommt. dann ist es ja so, dass die Ukraine im Moment ohnehin zu wenig Schlaf bekommen, schlicht und ergreifend dadurch, dass fast jede Nacht Luftalarm herrscht, die Sirenen heulen, man wacht auf, man soll dann ja auch eigentlich sich in Schutzräume begeben. Viele machen das nicht, aber trotzdem wird der Schlaf gestört. Also diese Zeitumstellung ist da noch das geringste Problem. Gut, trotzdem, ich meine, wenn man sich darauf anspricht, die Leute, dann fangen sie schon auch wieder an zu überlegen und sagen, naja, aber es ist ja dann doch gut mit der Sommerzeit, weil wir dann eben abends länger hell haben und weil wir ja ohnehin eher Spätaufsteher sind in der Ukraine. Sie erinnern sich dann auch, wenn sie mal im Westen waren, dass dort die Menschen eher früher aufstehen. Schon in Polen ist es so, sagen sie, und in Deutschland dann erst recht. Hier fängt zum Beispiel auch die Schule erst um 9 Uhr an. Und insofern sind eigentlich die meisten, mit denen ich gesprochen habe, froh darüber, dass die Sommerzeit auch in diesem Jahr stattfinden wird.
Als Sie nun gerade mit Ihren Bekannten gesprochen haben, eines unserer Themen ist ja auch, dass der Frühling generell was mit einem macht. Frühlingsgefühle, Frühjahrsmüdigkeit, hormonelle Umstellung vielleicht im Körper. Sind das Themen, die diskutiert werden oder ist das auch in dieser ganzen Situation des Krieges mittlerweile Nebensache, über Befindlichkeiten zu reden?
Nee, ganz und gar nicht. Also die Menschen leben ja immer noch ihr Leben und da spielen auch kleinere Dinge eine Rolle, nicht nur der Krieg. Wenn die Sonne scheint, sind die Menschen besser gelaunt und es ist ohnehin so, dass, zumindest ist das mein Empfinden in der Ukraine, der Frühling noch eine größere Bedeutung hat, weil einfach der Winter irgendwie grauer ist, auch noch kälter ist. Ich meine, der war jetzt nicht so kalt, der Winter, aber ist dann trotzdem eben sehr grau. Und der Stimmungsumschwung, der dann erfolgt, wenn tatsächlich wieder Blumen sprießen, der ist irgendwie größer als in Deutschland. Mir kommt es jedenfalls so vor und ich merke das ja auch jetzt gerade im Moment hier in Kiew.
Okay, welche Blumen haben Sie zuletzt gesehen?
Ja, sie sind noch nicht da. Tatsächlich noch nicht da, weil es jetzt nochmal einen Wintereinbruch gegeben hat. Aber ich hoffe, dass bald die Krokusse kommen.
Hoffnung auf Krokusse in der Ukraine. Und es bleibt die Hoffnung, dass nicht nur Sie, sondern bald auch friedlichere Zeiten ins Land ziehen. Ja, das war ein Wechselbad der Gefühle in dieser Ausgabe von Dienstags direkt. Möglichkeiten, den Winter abzuschütteln, Frühlingsgefühle zu steuern und den kleinen Jetlag, den uns die Zeitumstellung bringt, besser zu verkraften. Ich bin Thomas Lopau. Ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt's ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und der ist als Podcast gern in der ARD-Audiothek 3 Jahre nachhörbar. Dort in der ARD-Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema. Zum Beispiel hat eine Schlafmedizinerin dem RBB Tipps für guten Schlaf gegeben. Einfach mal in der Mediathek nach morgens müde, nachts hellwach suchen. Und wer es historisch liebt, die WDR-Geschichtsredaktion war dem Zeitgesetz von 1978 auf der Spur. Wie fand man eigentlich 2 Jahre, bevor es dann so wurde, diese Idee der Zeitumstellung? Das und mehr in der ARD-Audiothek. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstags direkt. Und Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.